Perfekt, gerade. Jetzt laufen wir.
Mega. Vielen Dank. Juti, würde ich sagen. Let's go. Let's go. Dann würde ich sagen, starten wir. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir haben heute was vor. Ein Thema, was sicherlich nicht einfach zu besprechen ist, aber wir machen es trotzdem. Wir treffen uns zum Thema, was haben wir aus der Corona-Pandemie gelernt? Wenn man mir die Frage stellen müsste und ich müsste ganz spontan schnell was sagen, würde ich sagen, Bananenbrotrezepte. Natürlich weiß ich, dass A, noch viel mehr kommt und B, natürlich die Ernsthaftigkeit hinter dem Thema noch viel, viel größer ist, aber es gibt viele Bananenbrotrezepte und ich wollte es einmal nennen, weil das war auch für mich sehr pandemieprägend. Aber wir treffen uns vor allem heute, weil wir auf einen Jahrestag zusteuern, der auf jeden Fall ein großer Einschnitt ins Leben von uns allen war, wie wir im Raum sind, wie wir in Wuppertal sind, in Deutschland und viel weiter. Der 22.03.2020, erster Lockdown, ein Wort, was ich auch lange nicht mehr gesagt habe. Und wir wollen mal gucken, was so geblieben ist von dieser Pandemie. Man darf nicht vergessen, vor 5 Jahren war quasi der Startschuss und vor 2 Jahren, am 7. April 2023, vielleicht ein Datum, was so ein bisschen untergeht, das war der letzte Tag quasi mit Beschränkungen, mit Einschränkungen. Also wir sind jetzt 2 Jahre quasi ohne, dass die Pandemie krass unser Leben bestimmt, zumindest was so die Regeln von außen angeht. Trotzdem wollen wir gucken, wie wir gemeinsam, einzeln, aus verschiedenen Perspektiven durch diese Pandemie gekommen sind. Ihr und sie habt ja sicherlich mitbekommen, hoffentlich, dass ihr sehr viel reflektiert wird, auf verschiedenen Ebenen wird geguckt, was war gut, was war nicht gut. Klammer auf, wie gut sind wir gewappnet für eine neue Krise, Klammer zu. Meine persönliche Klammer, hoffentlich kommt das nie, aber wenn es irgendwas Gutes haben soll, diese Zeit, dann hoffentlich das, dass wir lernen und irgendwie vorbereitet sind, besser vorbereitet vielleicht, als wir das vor 5 Jahren waren. Bevor ich die Runde vorstelle, habe ich noch das Anliegen zu sagen, ich bin mir sehr bewusst darüber, dass diese ganze Zeit, Corona, die Einschränkungen, die Auswirkungen auf das einzelne Leben von uns allen sehr emotional ist. Das auf jeden Fall. Und auch zu dieser ganzen Zeit sicherlich verschiedene Meinungen da sind. Die sind auch vollkommen in Ordnung. Die darf jeder und jede haben. Mir wäre aber wichtig, wenn wir heute Abend darüber sprechen, dass wir auf Faktenlage sprechen. Und wo es ja auch heute so ein bisschen hingehen soll, wir wollen das jetzt nicht alles nacherzählen, weil dann würde ich Sie und euch heute Abend verabschieden und dann auf Teil 2, 3, 4 und 5 hinweisen, weil sich das so in die Länge ziehen würde, weil es einfach unfassbar viel ist, was damals passiert ist und was das noch nach sich zieht. Und deswegen wäre es schön, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, aber bitte auf einer netten, respektvollen Ebene, sodass wir alle was aus dem Abend mitnehmen. Das mein Disclaimer. Und ich habe jetzt sehr viel Redeanteil, das ist aber auch meinem Radio-Background geschuldet. Ich bin es gewohnt, dass ich viel rede, wenn man mich nicht mit Musik unterbricht. Das wird jetzt nicht die ganze Zeit so sein. Ich habe Gott sei Dank Menschen um mich rum, die ihre Expertise mitgebracht haben, die ihre eigenen Perspektiven mitgebracht haben und vielleicht auch Einschätzungen, die uns den Antworten auf die Frage, was wir aus Corona mitnehmen, ein bisschen näher bringen. Kerstin Lienchens ist hier neben mir. Sie ist relativ frisch die Leiterin des Gesundheitsamtes hier bei uns in Wuppertal, hat die Pandemie aber auch in ähnlicher Funktion miterlebt, weil kommt zum Beispiel aus Krefeld, wo sie beim Gesundheitsamt war. Also da können wir sicherlich Parallelen ziehen und vor allem auch gucken, wie ist denn der Stand jetzt bei uns in Wuppertal. Schön, dass du da bist. Dann gucken wir dynamisch rüber zur anderen Seite. Auch aus der Praxis quasi, aus dem Pflegerischen ist Sebastian Oltmanns da, Pflegefachkraft, mit natürlich Einblicken dazu, wie die Arbeit damals war, wie sie sich entwickelt hat, wie sie jetzt ist. Ob er immer noch Menschen sieht, die vielleicht ein bisschen applaudieren auf Balkonen, ich weiß es ja nicht. Und erzählt, wie es war in der ambulanten Pflege als junge Führungskraft, nicht nur verantwortlich für viele Menschen, die auf Pflege angewiesen waren zu Hause, sondern auch Mitarbeitende, die natürlich auch noch mal ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt waren. Bin sehr gespannt. Dann ist Anne Rehse da. Genau. Anne Rehse ist da, die auf jeden Fall während Corona Familien im Blick hatte, erstmal ihre eigene, und daraufhin dann beschlossen hat, irgendwie eine Community zu gründen, für andere da zu sein und vielleicht auch mal was Gutes mit dem Internet gemacht hat, auf Instagram Tal und Kind gegründet hat, ein Projekt, was erstens immer noch besteht und zweitens auch mit dem Heimatpreis ausgezeichnet wurde. Schön, dass du da bist, Anne. Und Verena Gabriel ist da, von den Grünen stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und wir haben schon vorher darüber gesprochen, dass es vielleicht auch was hatte, so Ratssitzungen in der Stadthalle. Wir sprechen nicht nur darüber, sondern natürlich auch, welche Herausforderungen es gab für die Lokalpolitik in dieser Zeit. Natürlich gucken jetzt viele nach Berlin, wenn es darum geht, was haben wir aus Corona gelernt. Aber auch Wuppertal hatte ja so seine eigenen Wege vielleicht während Corona. Ich kann es ja jetzt kurz sagen, dann haben wir es hinter uns. Ich komme aus Solingen. Und manchmal war es wirklich so eine Grenze, die ich überschritten habe, weil in Solingen manchmal noch ein bisschen was anderes gegolten hat als hier in Wuppertal. Und wir schauen mal drauf, was vielleicht so aus lokalpolitischer Sicht Corona gezeigt hat und was wir vielleicht mitnehmen können und was wir lieber in dieser Zeit lassen. So, das die einleitenden Worte. Und vielleicht so erstmal in die Runde. Ich habe jetzt das Datum gesagt und wir wollen ganz kurz in der Vergangenheit bleiben, bevor wir ins Jetzt und in die Zukunft gehen. Anne, kannst du dich an den 22. März erinnern vor 5 Jahren? Ist das so ein Tag, wo man sagt, da weiß ich genau, wo ich war, in welcher Situation, als ich gehört habe, jetzt gibt es einen Lockdown. Wir haben kein deutsches Wort dafür, deswegen nehmen wir einen Lockdown.
Ja, kann ich mich gut dran erinnern. Da bin ich nämlich gerade in Kurzarbeit gegangen, in 100% und bin da auch die nächsten Monate geblieben. Von daher war ich da mit Sicherheit unten, bei mir vorm Haus im Garten und, habe da die ersten Tage verbracht.
Und wenn du ein Gefühl nennen müsstest, von diesem Tag, von dieser Nachricht, was wäre das?
Unsicherheit. Ja, einfach Unsicherheit, weil für niemandem klar war, wo das hingeht und wie das endet, wann das endet. Und das hat die ersten Monate auf jeden Fall bestimmt.
Kirsti, wie war das bei dir? Du bist natürlich auch nicht nur das Privatleben, was dann plötzlich ein anderes war, sondern in dem Bereich, aus dem du kommst, natürlich auch plötzlich ist die Arbeit eine komplett andere und man muss den Mitarbeitenden auch was anderes sagen. Die haben jetzt plötzlich viel, viel mehr zu tun. Was ist deine Empfindung, wenn du an diese politische Entscheidung an den Tag denkst?
Dass man nicht abschätzen konnte, was rollt da genau auf einen zu und jeder sehr gespannt, was in welcher Richtung geht's und können wir das bewältigen? Also kriegen wir das bewältigt in der, ja, welche Schnelligkeit hat das, welches Tempo hat das und kriegen wir das mit dem, so wie wir aufgestellt sind, gewuppt?
Und also, Verena, man guckt ja schon als Lokalpolitik häufiger nach Berlin. Ich meine, da werden ja auch Entscheidungen getroffen, die Wuppertal betreffen. Wie war das bei der Entscheidung? Also konntest du absehen, was da kommt?
Also ich habe schon vorher Podcast gehört zum Beispiel und hatte schon eine Idee davon, was passieren könnte, aber es war dann noch viel, viel mehr als das, was sich im Podcast so angedeutet hatte. Und insofern war ich dann schon überrascht. Und es war aber relativ schnell so, ich war damals Mitglied im Ausschuss der alten Pflegeheime. Und habe dann die ersten Mails und die ersten Verordnungen dann relativ bald bekommen. Und weil eben wir in Wuppertal eine Situation in einem Pflegeheim der Caritas hatten, wo sehr, sehr viele Menschen verstorben sind in der ersten Welle. Und APH hatte damals das Glück in der ersten Welle, dass sie, weil sie ein städtischer Träger waren, noch sehr viel Material, auch Maskenmaterial hatten, was sie sofort rausgeholt haben. Und die haben in der ersten Welle wirklich Glück gehabt.
Fast die perfekte Überleitung zu Sebastian. Im Bereich Pflege war der Tag X, dieser 22.3., wo klar war, okay, unser gesellschaftliches Leben, unser Miteinander wird sich jetzt erstmal ändern. Auch ein besonderer Tag für dich? Oder war dir das auch schon vorher klar, eben weil du ja in deinem Job schon mit Erkrankten wahrscheinlich viel zu tun hattest, auch mit vulnerablen Gruppen, mit denen man ja völlig anders umgehen musste? Nimm uns da mal mit.
Ja, also ich arbeite ja oder habe im Abland Pflegedienst gearbeitet. Das war der Tag, wo wir zum ersten Mal freie Fahrt hatten, um das erstmal auf einer Ebene des Humors zu sehen. Für mich war der oder für uns war der Tag des Lockdowns gar nicht der entscheidende. Der entscheidende war eigentlich der erste Tag, wo Maskenpflicht für Pflegekräfte durchs RKI empfohlen wurde. Das war, ich erinnere mich noch, das ist tatsächlich der Tag, an den ich mich am meisten erinnere. Es war Freitagabend und wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, dass die Empfehlungen des RKIs zu der Zeit vor politischer Entscheidung gekommen sind. So, und ich saß dann eben an der Homepage und dachte, oh, jetzt müssen die Kollegen eine Maske tragen. Und bin dann morgens um 5:30 Uhr auf die Station gefahren und habe dann das mitgeteilt. Deshalb so entscheidend, weil für uns als Mitarbeiter und für die Klienten und Angehörigen klar war, jetzt passiert etwas. Da hat man auch zum ersten Mal Mitarbeitenden schon eine Unsicherheit gemerkt, die man dann aufgegriffen hat. Ja, weil man einfach merkte, jetzt kommen die Einschläge näher und jetzt müssen wir uns selbst schützen, den Klienten schützen. Und das war, fand ich, den entscheidenden Tag vor einer langen Zeit, wo man beobachtet hat in den Medien, was passiert da eigentlich auf der Welt und in Europa.
Ja, jetzt ist die Vokabel Unsicherheit ein paar Mal gefallen. Kurzer Einschub dazu. Ihr und sie seht vor euch einen Zettel und vielleicht sind auch Emotionen aus der damaligen Zeit der Grund, warum einige von euch, von Ihnen heute hier sind. Auch andere Gründe sind super. Vielleicht Werbung gesehen, angesprochen worden, spontan. Gerne ankreuzen im Laufe des Abends. Wobei ich weiß nicht, ob die Antwort sich ändern würde. Und dann gerne im Laufe des Abends in den Kasten werfen, damit wir es so ein bisschen nachhalten können. Wenn vielleicht auch Emotionen, Gefühle, Nachwirkungen von damals der Grund sind. Was ich auch sehr gerne mache im Radio, ist, dass ich Goethe zitiere. Und Verena, du hast gesagt, dass die Pandemie unser Leben in nie dagewesener Weise verändert hat. Und jetzt müssen wir Bilanz ziehen und haben wir aus den Fehlern gelernt oder wiederholen wir sie gerade? Das ist ja schon, also der Fokus auf die Fehler. Wenn du jetzt einen Fehler rauspickst aus dem, also der dir so im Gedächtnis ist und von dem du hoffst, dass er dazu führt, dass wir lernen, welcher ist das?
Ich habe, glaube ich, viel zu früh gedacht, dass es zu Ende ist. Und da haben wir auch aufgrund dessen, dass das Land nicht so sehr das finanziert hat, glaube ich, zu schnell sind wir aus der Luftfilterdiskussion ausgestiegen. Also das, da kann ich mich auch noch an eine Ratssitzung erinnern. Und das war was, wo ich im Nachhinein sage, auch wenn ich mir die letzten 5 Jahre, auch das letzte Jahr nochmal anschaue, da denke ich einfach auch, da hätten wir noch mal mehr Druck auf die Länder und den Bund machen müssen, dass wir sozusagen die Ausstattung in den Schulen, in den Kitas mit Luftfilteranlagen noch mal sehr verstärkt hätten.
Das ist ja schon was sehr Konkretes.
Ja.
Um den Sprung ins Jetzt zu machen, sind ja jetzt genug da für den Fall? Oder wie ist der Kommunikationsweg, die Infrastruktur, an die Dinge heranzukommen? Weil das Problem war ja auch damals, nicht, dass wir in Wuppertal Luftfilter für die Schulen gebraucht haben, sondern dass alle Luftfilteranlagen für die Schulen und so gebraucht haben. Und deswegen, ist halt
Ja,
einfach.
man muss noch mal unterscheiden zwischen, es gibt mobile Luftfilteranlagen, die wurden finanziert in dem Fall, wenn man nicht lüften konnte. Und da hat Wuppertal schon auch investiert. Also man hatte für das, was gegenfinanziert war, hatte man eben Luftfilter besorgt, aber man hat keine stationären Luftfilter eingebaut. Ich hatte vor, boah, 2,5 Jahren oder so nochmal, als ich beim GMW das Schulthema aufkam, nochmal nachgehakt. Und da war aber klar, nee, also wenn wir jetzt sanieren, jetzt sind wir ja am Ende der Pandemie und jetzt brauchen wir sowas eigentlich nicht mehr. So, und das fand ich schon schade, weil ich so dachte, na ja, das ist jetzt vielleicht für dieses Virus so, aber wer weiß, was in 10 Jahren ist. Und wir sind zwar aus der Pandemie raus, aber wir haben natürlich immer noch eine Viruslast. Also wir merken das, beruflich bin ich in der Frühförderstelle, wir merken das immer noch. Wir haben immer noch größere Ausfallzahlen. Und die Kitas und Schulen merken das auch immer noch. Und die Eltern merken das auch immer noch. Und da denke ich, im Nachhinein wäre es besser gewesen, da noch mal genauer hinzuschauen. Und da haben wir uns ganz stark in diesem Schwarz-Weiß Schulen auf, Schulen zu befunden. Und wir haben viel zu wenig Energie da reingesteckt. Wie können wir eigentlich Schulen sicher machen und trotzdem Unterricht stattfinden lassen? So. Und das würde ich schon, das war, ja, war eine schwierige Diskussion.
Ja, auf jeden Fall. Ich gebe den Punkt vielleicht mal direkt rüber zu dir, Kirsten, weil gerade der Punkt mit den Lüften, also mit den Lüftungsmöglichkeiten, das wäre ja was, was man im Zweifel wieder hochfahren könnte. Ist das so? Ist das aus Sicht des Gesundheitsamtes eine Maßnahme, die schnell umsetzbar wäre im Zweifel?
Na, ich glaube, es ist wichtig, einfach nochmal rückwirkend und da fehlt es dann ein bisschen nochmal in Summe der Dinge zu schauen, was fehlt und wo fehlt es und ne, welche finanziellen Ressourcen hat man auch am Ende, in welcher Priorität kann man dann was umsetzen, weil am Ende ist es ja auch immer so, was gibt der Geldbeutel her und wie priorisiere ich das und wo? Und da finde ich es wichtig zu gucken, welche Zielgruppen sind, ja, haben doch Schaden davon getragen oder denen ist es nicht so gut ergangen oder wo wir ja auch hier in Studien, vor allem in wissenschaftliche Studien sehen, was das ausgemacht hat und dass man dann auch da nochmal schaut, was können wir da jetzt tun, präventiv und Einrichtungen zum Beispiel zu sensibilisieren, sich da gut aufzustellen, zu investieren, Geld in die Hand zu nehmen. Und wenn man sieht, dass es da fehlt, ne, dass man dann auch überlegt, was man als Kommune da zusätzlich noch tun kann. Aber vor allem auch die Sensibilisierung, selber resilient zu sein. Ich glaube, dieses Thema Resilienz und dann jeder in seiner eigenen Verantwortung, weil es wird nie alles geklärt werden können und nie alles gelöst werden können. Aber dass man eine eigene Resilienz aufbaut und für sich in der Vorsorge geht, persönlich als Privatperson, aber auch in Einrichtungen, zum Beispiel Krankenhäuser, sodass man für zukünftige Ereignisse, sage ich jetzt mal, Krisen aller Art, besser gewappnet ist und da auch drüber spricht und darüber sensibilisiert, Kommunikationskanäle schon jetzt pflegt und hegt, weil ich glaube, das war auch so ein Thema, wie gut ist man vernetzt, ist aber immer Köpfe in Krise kennen und nicht dann erst anfangen zu sprechen, wenn es eine Krise gibt, dass man so gut vernetzt und miteinander in Verbindung ist, dass man relativ schnell etwas hochfahren kann und dann auch sehen kann, wo Bedarfe sind und die dann auch mitteilen und sich dafür einsetzen, dass dann was passiert.
Okay, wir sammeln Lüftungsmöglichkeiten. Kommunikation ist ein Punkt, von damals ja besser sein kann. Anne, welchen Punkt würdest du nennen, wo du sagst, ist nicht gut gelaufen, muss im Zweifel beim nächsten Mal besser laufen, müssen wir jetzt schon dran arbeiten.
Schule definitiv, Kita definitiv. Aber ich glaube auch, dass Kommunikation mit den Menschen direkter stattfinden muss, dass Ängste nicht so weggedrückt werden, sondern ernst genommen werden. Das sind, glaube ich, Punkte, die ich sagen würde, müssen auf jeden Fall in der nächsten Krise nochmal besser betrachtet werden. Also zwischenmenschliches Auffallen.
Absolut. Und dann gucke ich nochmal zu Sebastian. Wo gehst du mit? Gehst du bei irgendeinem Punkt mit oder hast du noch einen
Nee,
eigenen?
ich würde das tatsächlich auch nochmal unterstreichen. Also wir hatten, also ich habe ja gesagt, dass unsere Mitarbeiter und Klientenangehörigen eine Unsicherheit hatten, manche auch Ängste und Kommunikation. Und das kann ich reflektierend sagen, war tatsächlich der Schlüssel auch dazu, das ernst zu nehmen, wahrzunehmen, mitzunehmen, Möglichkeiten aufzuzeigen, sodass auch was Maßnahmen angeht, Umsetzung von Maßnahmen, was dazu geführt hat, dass wir erst relativ spät in einem ersten eigenen Corona-Fall hatten, also ungefähr 2 Jahre nach dem Lockdown. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch, was du gesagt hast, tatsächlich auch die Ängste wahrzunehmen, die manchmal subjektiven Emotionen auch mal anzunehmen und nicht mal nur weg, wie du hast, wegzuwischen und sagen, ach, ist doch nicht so schlimm oder dir höre ich gar nicht erst zu, sondern den wahrzunehmen, damit derjenige sie auch wahrgenommen fühlt. Weil ich glaube, das ist etwas, was auch heute schwieriger geworden ist.
Dem Ganzen auch einen anderen Drive noch zu geben, weil ich das Gefühl habe, dass, wenn wir gerade über die Zeit reden, teilweise auch zu Recht negativ gesprochen wird und wir gucken, was ist nicht gut gelaufen. Aber ich finde, wenn man sich so einen Fahrplan macht, also so gehe ich durchs Leben, man guckt, wie mache ich das beim nächsten Mal, dann überlege ich mir auch immer, was ist denn gut gelaufen und was merke ich mir und was schreibe ich mir auf, an dem ich mich entlanghangeln kann, so eine Konstante. Gibt's da was, wo du sagst, Sebastian, das war gut und wenn wir das beim nächsten Mal auch so machen, dann wäre ich zufrieden?
Was lief gut? Ich glaube tatsächlich, dass der Zusammenhalt also ich kann jetzt nur für meinen Teil sprechen, in der Pflege, mein Team, aber auch das Unternehmen, wo wir angegliedert waren, hat sich sehr viel Mühe gegeben, da auch Handlungsmöglichkeiten zu geben. Und ich sag mal so, vor der Pandemie, ich meine, ich habe als gesundes und Krankenpfleger schon auch Erfahrungen mit Infektionserkrankungen aufgrund meiner Tätigkeit in der Gastroenterologie. Das heißt, mir war das gar nicht so fremd. Aber ich glaube, alle nehmen diese Erfahrung mit und sie gehen sicherer rein in diese Situation, wenn sie denn nochmal passieren sollte. Denn ich erinnere mich auch an den Mitarbeiter, der sagte, jetzt haben wir einen Covid-positiv Klienten aus dem Krankenhaus aufgenommen, da will ich nicht hin, weil der Angst hatte. Und er ist dann eben mit Gesprächen hingefahren, ist stärker geworden und konnte eben auch mit Klienten und Klienten, deren Ängste aufnehmen und das alles sicherer machen. Also ich glaube, das ist etwas, was können in dieser Erfahrung, auch wenn sie in Teilen nicht gut waren, aber da sind wir wirklich stärker als Pfleger aus der Krise herausgegangen.
Verena, hast du einen Punkt, wo du sagst, würde ich jetzt einen Daumen hoch geben und fürs nächste Mal dran festhalten?
Ja, habe ich im Vorgespräch, glaube ich, schon mal gesagt. Du hast auch noch mal das Thema Solingen angesprochen. Ich fand, dass die bergische Zusammenarbeit gut war.
Ach so, gut, dann ja.
Und vor allem irgendwie, wir waren relativ schnell beim Testen in Kitas mit dem Lolli-Test. Und da haben wir uns drangehängt an Solingen und waren da in so einem Projekt. Und das hat so ein bisschen auch die Anzahl der Quarantänen rausgenommen, weil wir dadurch wir hatten dann eine regelmäßige PCR-Pool-Testung, das heißt, alle Kinder wurden getestet und so konnten wir, hat dann das Gesundheitsamt natürlich darüber entschieden, wenn sie jetzt eine Gruppe geschlossen haben, aber in meinen Augen war das doch ein Vorteil gegenüber der flächendeckenden Schließung und dem sozusagen sofort immer alles zuzumachen. Und das habe ich damals als Erfolge verbucht, dass uns das gelungen ist.
Anne, was sagst du? Hast du einen Punkt, wo man sagen kann, der sollte für dieses Papier, was es vielleicht irgendwo gibt, Fahrplan für solche Krisen, solche Ereignisse unbedingt mit drauf?
Ja. Also ich habe Tal und Kind gegründet und du hast es eben schon gesagt, es ist beständig, es ist immer noch da, es ist weiterhin eine Plattform für Eltern, für Familien, die sich austauschen. Es gab damals nicht die Möglichkeit, sich vor Ort auszutauschen. Es gab nicht die Möglichkeit, in Geburtsvorbereitungskurse zu gehen oder Babymassagen hinterher. Und wir saßen alle im selben Boot und wir sind im Prinzip in dieser Community alle da drin geblieben. Und Social Media ist da ein ganz wunderbares Mittel für gewesen, beieinander irgendwie zu bleiben, also sozial trotzdem miteinander in Kontakt zu sein, auch wenn man sich räumlich trennen musste oder gar nicht erst zusammengefunden hat. Und in Wuppertal zum Beispiel sind ganz viele städtische Social Media Accounts dazugekommen, durch die Corona-Pandemie und sind da, sind aktiv, auch für Familien aufwachsen. In Wuppertal ist zum Beispiel ein Account von der Stadt Wuppertal, vom Jugendamt. Für Familien sind da ganz viele tolle Sachen draus gewachsen und die sind überdauernd und das finde ich besonders positiv.
Und Kirsten, hast du auch einen Punkt? Da kannst du jetzt aussuchen, ob aus dem Beruflichen, aus der Sicht des Gesundheitsamts oder gerne auch persönlich, wo du sagst, das war eigentlich gut.
Ich habe da zwei Punkte. Einmal die Digitalisierung, weil ich glaube, wir wären nie so schnell voraus, ne? Es wäre nie so schnell nach vorne gegangen, auch mit den Mitteln und den Möglichkeiten, weil man irgendwie musste. Und dann hat man sich einen Weg gefunden und man hat auch einen richtigen Schritt nach vorne gemacht, wo wir jetzt noch von profitieren und sagen, okay, man war, hat gemerkt, es hat was gebracht, man hat es benötigt, ohne dem wär man gar nicht ausgekommen. Wir haben, glaube ich, Kollege sagte gestern, 220.000 Datensätze zum Teil verarbeitet. Das hätte man ja nur nicht mit ein paar Zettelchen machen können oder Strichliste. Das ist eine Sache. Und das andere, denke ich auch, dass das mit Kommunikation zu tun hat, dass man jetzt einfach nochmal gelernt hat, agiler auf Situationen zu reagieren und zu sagen, ist vielleicht nicht immer so inhärent wie, ne, das Klischee Verwaltung, man ist langsam träge und das passiert dann nicht immer so ganz viel, ne, ist dann immer so der Überblick. Aber ich glaube, da hat sich das dann ja gezeigt, dass man da agil sein musste und Problemlösungen finden und einfach auch pragmatische Lösungen gefunden hat. Und da hat die Stadt und auch die, haben auch die, hat auch die Politik und die Stadtverwaltung und so weiter auch bei unterstützt, das dann möglich zu machen, weil da gehört es ja immer zwei zu, dass man auch sagt, ihr dürft das tun, ihr könnt jetzt tun. Da gab es ja ganz viele pragmatische, schnelle Lösungen, die man auf der Straße bringen musste. Und das hat ja auch was Nachhaltiges gebracht, sodass man das hat auch viele Mitarbeiter motiviert zu sagen, wir können auch anders, das macht Spaß und wir kommen damit nach vorne und wir möchten das auch beibehalten. Und möchten jetzt eigentlich auch das Stückchen mitbringen und mitgeben und und der Bevölkerung zeigen, dass wir das auch können. Entgegen dem Klischee, was da vielleicht bestand, zu Recht oder unzurecht. Aber immerhin hat man das mitgenommen und den Drive spürt man jetzt auch.
Ja, ich kenne nur nette Leute beim Gesundheitsamt. Ich hatte Glück. Aber es war auch in Solingen. Das war der letzte Joke. Und du hast gerade schon angesprochen, die Digitalisierung. Also wir haben ja auch gemerkt, so im Laufe der Pandemie, das Ganze wurde digitaler, wenn man anfangs noch mit Zetteln rumlief. Auch als es dann darum ging, lässt man sich impfen oder nicht, war auch alles eine, kann man nicht anders sagen, Zettelwirtschaft. Das digitaler wurde mit der Corona-Warn-App, dass auch gewisse Nachweise dann auf dem Smartphone waren, das kam mit der Zeit. Das führt natürlich auch dazu, dass das auch nicht alle Menschen erreicht. Also da Digitalisierung ist super, aber ist natürlich auch ein ganz klarer Cut, wo einfach dann Menschen sind, die nicht mehr mitgenommen werden. Es ist einfach mein Lieblingsbeispiel in jeder Lebenslage, meine Oma. Also das wird meine Oma ein Smartphone, das wird in diesem Leben nichts mehr, was auch vollkommen in Ordnung ist. Diese WhatsApp-Nachrichten brauche ich nicht. Aber es ist ja so, dass die Digitalisierung auch nur bis zu einem bestimmten Punkt geht. Wenn wir jetzt noch mal so ein Ereignis oder so kriegen, wie schaffen wir es denn, da kommen wir wieder zu dem Punkt Kommunikation, möglichst viele Menschen zu erreichen, sei es jetzt über Warn-Apps, ob wir die brauchen oder nicht, sei es mit, ich kann nachweisen, dass ich eine bestimmte Impfung habe, sei es auch überhaupt Informationen, weil das ist, glaube ich, auch ein großes Thema gewesen, dass einfach die Informationen unterschiedlich verteilt waren in der Gesellschaft und gerade die, die vielleicht nicht so gut informiert waren, die Infos vielleicht sich woanders geholt haben, eben dann einfach nicht so mitgenommen werden konnten.
Ich glaube, wichtig ist einfach viel Aufklärung zu betreiben. Also wir hatten das hier zum Beispiel Influenza, ist jetzt keine Corona, aber war ja trotzdem auch eine Welle, die viele Leute betrifft. Und zu sagen, wie können wir schnell in Kontakt treten mit zum Beispiel Kliniken oder Feuerwehr oder so, weil es sich zeigte, dass zum Beispiel auch da die Gesundheitssysteme jetzt schon in der Überforderung gerieten, aber dann auch in der Bevölkerung zu sagen, Pressemitteilungen in der Zeitung zu machen, vielleicht die Älteren es tun, dann doch noch gerne die Zeitung liest, da Informationen, ne, so Frage, Antworten, was ist das denn, was kann man tun? Ich glaube, da kann man, dass man viele Kanäle bespielt. Also die Kanäle, die jungen Leute vielleicht sagen, um Gottes Willen, kommen wir nicht mit einer Zeitung, aber eine ältere Person das wohl noch gut findet oder auch Menschen, andere Menschen informieren können, in Kirchen, in viel, also dass man viele Kanäle halt nutzt. Menschen geht es vielleicht zu einer Kirche, zu irgendeiner Community oder Gruppe, wo sie hingehen, ne, dass man die Themen streut und die Menschen aber auch bedient über die sozialen Medien, die dies nämlich gern und schnell nutzen wollen und das auch gewohnt sind, dass sie das mit einem Klick bekommen und auch relativ zügig und schnell die Informationen bekommen, dass das dann auch möglich ist und dass man es möglichst einfach und niederschwellig macht, an Informationen zu bekommen oder an Bescheinigungen oder irgendwie sowas. Sonst wird es natürlich auch alles kompliziert und erreicht man auch einige Leute nicht, die vielleicht ja auch was benötigen. Ja, ne, mit der Bescheinigung, die brauchte man ja nun auch irgendwie reinzukommen. Wenn ich die dann nicht irgendwie nicht weiß, wie ich sie bekomme, habe ich auch keine Teilhabe. Ne? Also kann nicht teilnehmen. Und Menschen, die eine Behinderung oder so haben, wie kommen die Informationen dahin? Wie können die Mitarbeiter doch unterstützen, dass auch da die zum Beispiel Patienten oder Bewohner auf diese Bescheinigung bekommen, sodass sie sonst auch an gewissen Sachen auch nicht teilnehmen konnten, weil man ja gar nicht ins Restaurant oder irgendwo reingehen konnte, wenn man halt die App dann nicht bedient hatte oder zumindest eine Bescheinigung in Papierform hatte. Ne? Mhm. Also ich glaube, da muss man ganz, ganz viele Kanäle parallel bespielen und auch schauen, ja, welche Gruppen erreicht man, welche erreicht man nicht. Und ich glaube, da hat ja Corona auch einiges gezeigt, was man da noch verbessern kann und ja, dass man viele Kanäle bespielen muss parallel.
Mhm. Du hast gerade angesprochen, Menschen, die vielleicht nicht so die Infos bekommen. Das bringt mich nochmal zu Sebastian, weil du ja in der Zeit ambulant gepflegt hast, Menschen zu Hause, also quasi ein umgedrehtes Homeoffice die ganze Zeit hattest. Wie hast du das erlebt bei Menschen, die eben zu Hause sind? Ich würde jetzt einfach mal sagen, auf Hilfe angewiesen sind, weil sie jetzt das Haus auch nicht so viel verlassen. Waren die informiert? Warst du da auch so ein bisschen Schnittstelle und hast denen die Infos mitgebracht?
Ja, absolut. Also das kann man schon sagen. Wir haben Patientenklientel gehabt, was überwiegend auch in dem Netz der draußen in der Stadt unterwegs war, was die Situation nicht einfacher gemacht hat, weil wir konnten nicht einfach die Tür zumachen und dann bleibt der Virus da oder da, sondern deswegen war es unfassbar wichtig, mit den Klienten und Angehörigen auch Maßnahmen zu besprechen, die sie dann möglichst einhalten, ja, aber auch sonstige Informationen, die dann letztendlich da sind. Oder nehmen wir Impftermine, das wurde ja digital gemacht. Die wenigsten haben einen Internetanschluss zu Hause, das haben wir dann gemacht zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, dass tatsächlich, klar, über die Communities, wo die Menschen dann sind, Informationen weitergeben kann, aber vor allen Dingen dann eben auch zum Beispiel im ambulanten Pflegedienst, wo dann die Pflegekraft dann letztendlich Informationen auch den Menschen gegenüber dann individuell auch mitteilen kann. Was ist ja auch nicht ohne weiteres immer einfach. Und ich glaube, das ist dann eben auch der Schlüssel, ne?
Und wenn du jetzt dir vorstellst, so eine Situation in ähnlicher Form wäre jetzt nochmal, wärst du in der gleichen Rolle oder hat sich da was geändert?
Nein, das ist die gleiche Rolle. Also so verstehe ich das zumindest. Mhm. Also ambulante Pflege ist für mich auch immer Gemeindepflege. Man ist bei den Menschen draußen, man trifft den Nachbarn, man ist auf der Straße und erlebt ja, was da passiert, was gesprochen wird. Und das ist schon etwas, da ist man schon involviert und auch vernetzt. Man ist nicht derjenige, der dann kommt und ein bisschen Pflege macht, sondern auch Bezugsperson, jemand, der die aktuelle Weltlage bespricht beispielsweise oder Unmut dann teilt. Ja, das ist ja unsere Arbeit dann auch draußen, ne? So wie auch in einer vollstationären Pflegeeinrichtung. Das Leben, man lebt mit den Menschen zusammen, auch wenn das vielleicht nicht 5 Stunden sind, sondern nur 20 Minuten, aber das sind auch wertvolle 20 Minuten für den Menschen dann.
Absolut. Jetzt war ja diese Corona-Zeit auch eine Zeit, in der wir sozial wahnsinnig gefordert waren. Plötzlich war man mit seiner eigenen Wohnsituation sehr konfrontiert. Also ich war plötzlich neidisch auf alle, die in Studi-WGs gewohnt haben. Vorher habe ich immer total gerne alleine gewohnt. Das hat sich nach ein paar Wochen dann irgendwie so ein bisschen gedreht. Natürlich waren andere Wohnkonstellationen noch vor viel größeren Herausforderungen, beispielsweise wo Menschen gelebt haben, leben, die älter sind, die vielleicht eine Vorerkrankung haben, wo man sich ja auch fragen muss, wie verhalte ich mich jetzt, um die zu schützen. Familien, wo plötzlich die Kinder zu Hause waren, wo es harmonisch war, wenn jeder seinem Hobby nachgehen konnte, in die Kita gehen konnte, in die Schule, plötzlich alle auf einem Haufen. Ich mag es mir gar nicht ausmalen, was dann teilweise da hochkocht. Also es hat ja jeden so zu Hause getroffen. Bleiben wir einfach mal bei den Familien, wo einfach so viele Schicksale aufeinandertreffen. Anne, würdest du sagen, dass die Strukturen für Familien jetzt bessere sind, um vielleicht durch so eine Situation besser durchzukommen, als das vor 5 Jahren war, als es halt losging und Lockdown hieß ja auch vor allem erstmal, es geht gar nichts mehr, weil diese Strukturen noch nicht da waren. Die sind peu à peu gewachsen. Aktuell brauchen wir sie nicht mehr. Worauf könnten wir jetzt zurückgreifen? Was meinst du?
Ja, also ich glaube schon, Strukturen sind gewachsen, sind da und bleiben ja auch. Nur weil wir sie vielleicht gerade nicht nutzen, wissen wir trotzdem, wo wir Hilfe bekommen können. Natürlich im besten Fall wissen wir, worauf man vielleicht selber achten muss bei sich, wie es einem geht, ist man gerade psychisch stabil oder nicht. Ich glaube, das sind alles Zeichen, die wir als Individuum bei uns besser deuten können und dass es einfach auch Strukturen gibt, die gewachsen sind und bleiben. Und nur weil wir sie, wie gesagt, gerade nicht sehen, sind sie ja trotzdem da. Also ich glaube, auch da für Familien, die wissen inzwischen besser, wo sie Hilfe bekommen können, in Krisenfällen zum Beispiel, ja.
Nun bist du ja ein gutes Vorbild, um zu sagen, ich mache aus meiner eigenen Lebenssituation, meinen eigenen Fragen, auf die ich Antworten gefunden habe, mache ich einen ganzen Account und lasse andere teilhaben. Und wenn es im Internet gut läuft, bildet sich eine Community und man hat irgendwie viele Menschen vereint. Hast du das Gefühl, dass es noch mehr Angebote digital gibt, die einfach so ein Anker sind, an dem man sich so ein bisschen hängen kann, wenn man einfach zu Hause sitzt, einem fällt die Decke auf den Kopf. Glaubst du, dass wir da ein bisschen besser aufgestellt sind, dass mehr Menschen das Internet für gute Dinge nutzen, so wie du?
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe ja eben schon die städtischen Instagram-Accounts angesprochen. Nicht nur die für die Familien. Es sind wirklich zahlreiche dazu gekommen und das hat sich total positiv entwickelt. Und da ist ja schon natürlich alte Menschen erreicht man dadurch eher nicht, aber ja oft zum Beispiel sehr viel jüngere Menschen. Und gerade die Kinder und Jugendlichen waren in der Pandemie ja auch einfach auf sich und die Kernfamilie zurückgeworfen. Und das ist natürlich überhaupt nicht der natürliche Lebensraum gewesen. Und ich glaube, auch die werden da nach wie vor abgeholt. Es wird natürlich auch immer alles Risiken, aber ja, das ist auf jeden Fall so, dass ich das total gut finde und befürworte.
Ich betreibe ja so ein bisschen als Journalistin so Senderhopping. Also ich bin bei verschiedenen Radiosendern und da haben wir jetzt so studentische PraktikantInnen, die so Anfang der 2000er geboren sind oder 2004, so ganz verrückt. Das bin ich immer erstaunt, dass das erwachsene Menschen schon sind. Und wenn die dann so erzählen, ja, nee, ich hatte keinen Abiball und meine Oberstufe, da war ich in meinem Zimmer, wo ich mir denke, das war ja für mich so die prägende Zeit. Und eine Kollegin hat jetzt tatsächlich ihr Abiballkleid ungetragen im Internet verkauft und war ganz, also hatte ganz viele emotionale Verbindungen zu diesem Kleidungsstück, was sie einmal anprobiert hat. Und das war's dann. Verena, kann man sagen, sowas passiert nicht mehr? Also Abiball und sowas gibt's, weil wir haben Strukturen, die dafür sorgen, dass nachfolgende Generationen da sind wir schon fast in den 2010ern dann, heieiei, dass die das nicht erleben müssen und traurig online ihr ungetragenes Abiballkleid oder Anzug verkaufen.
Ich bin da ein bisschen, muss da ein bisschen Wasser in den Wein schütten,
Ja.
weil ich glaube, dass wir das jetzt gar nicht sagen können,
Ist ja auch okay. Ist jemand hier,
ja.
den es betrifft? Nee, also es ist jetzt auch keiner traurig.
Weil wir einfach ja nicht sagen können, wie ein neues Virus aussieht. So, und wenn ich in die USA gucke und mir so die Maserninfektionen angucke, die da aufkommen, das ist zum Beispiel ein Virus, womit ich als Sprachtherapeutin schon eben zu tun hatte, in dem Fall, dass es da eben für Kleinstkinder eine Erkrankung gibt, die innerhalb von 10 Jahren zum Tod führt. Und wenn wir in so einem Virusbereich sind, dann werden wir sicherlich irgendwie nicht drumherum kommen, irgendeine Maßnahme dann wieder zu haben und auch für Kinder und Jugendliche. Und deswegen bin ich immer jemand, die sagt, wir können das gar nicht vorhersagen, weil es kommt auch da wieder ein bisschen drauf an, wie sieht dieses Virus dann einfach aus. So. Und was ich aber nochmal zum Thema mit Impfen sagen wollte, ist, dass wir auch in Wuppertal am Anfang ja wirklich sehr digital unterwegs waren und nur in diesem großen Impfzentrum und dass wir gesehen haben, dass wir in Zukunft auch Menschen erreichen müssen, die wir einfach am Anfang nicht erreicht haben. Also, wenn wir uns Studien angucken, haben wir ja vor allem Menschen mit sozioökonomischem Status, der sehr schlecht ist, die wir einfach nicht erreicht haben. Und da ist es halt, glaube ich, schon mal nochmal wichtig, auch dahin zu gucken und zu gucken, wie kriegen wir also eigentlich diese Menschen auch. Wie kommen die an Informationen? Und Also da fand ich immer die Bremer ganz gut, die gesagt haben, irgendwie, wir gehen in die einzelnen Stadtteile. Und das haben wir irgendwann auch gemacht, aber am Anfang eben noch nicht. Und das ist mir jetzt als Grüne auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir das nochmal verstärkt uns anschauen, was passiert eigentlich mit den Menschen mit sozioökonomisch schlechtem Status. Und ich kann immer von mir sagen, wir waren in einer Wohnung mit einem Garten. Jedes Mal, wenn wir irgendwie in Quarantäne waren oder Corona hatten, dann sind wir halt im Garten spazieren gegangen, so. Und wir hatten einen Park direkt in der Nähe. Und wenn ich überlege, dass wir auch in Wuppertal Stadtteile haben, wo Menschen eben in ihrer zu fünft oder sechst in ihrer 50 Quadratmeter Wohnung waren, das war einfach eine total andere Situation. Und da ist es Aufgabe, glaube ich, von Politik, da nochmal genauer beim nächsten Mal hinzuschauen. Das war mir jetzt noch wichtig, ja, in Bezug auf Freundinchen.
Ja. Gibt es denn, also welche Rolle spielt denn Corona jetzt im politischen Alltag? Also spricht man noch drüber oder sind einfach andere Themen gerade drängender? Oder ist es, wie du jetzt sagst, wir wollen in die Stadtteile gehen und das ist auch der Plan, wenn jetzt nochmal so eine Situation kommt, dann können wir das relativ schnell umsetzen?
Also ich glaube, dass es immer in Kommunalpolitik darauf ankommt, was sozusagen auf Landes- und Bundesebene passiert. Also das war bei der Pandemie auch ganz klar so. Wir haben ja auch bei Impfplänen haben wir ja nichts alleine entschieden. Da hatten wir immer mit dem Land zu tun. Und ja, und deswegen glaube ich, ist das immer so eine Zusammenarbeit. Aber wir müssen ja auch zwischendrin darüber sprechen, wie gehen wir sozusagen, wie sind die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen, was tun wir im sozialen Bereich, und da bin ich sehr, sehr skeptisch, was das nächste Jahr angeht, und da brauchen wir einfach immer noch laute Stimmen, die sich für Menschen mit einem schwierigen sozioökonomischen Status einsetzen, weil im Moment, also jetzt die letzte Woche im Bund hat mich ein bisschen wieder versöhnt, aber es ist natürlich immer auch die Frage der Finanzierbarkeit da und dessen, was können wir denn eigentlich finanzieren und wie verbleiben wir? Also ich war sehr frustriert darüber, dass wir die Kindergrundsicherung auf der Bundesebene nicht umsetzen konnten, weil ich glaube, dass eben Kinderarmut ein großes, großes Thema ist. Und das sozusagen, und das spielt da ja auch mit rein. Und da nochmal wirklich auch bei den Maßnahmen einen größeren Blick drauf zu haben. Dass wir eben für diese Kinder es besonders schlimm war. Und wenn wir uns die Studienlagen angucken, welche Kinder die massivsten Einschränkungen hatten und die massivsten Probleme jetzt haben, sind das eben Kinder, die eben aus bildungsfernen Schichten kommen.
Ja.
Also, und das, und für die hat sich die Situation nochmal verschärft.
Um nochmal drauf zu kommen, ich habe auch so ein bisschen versucht, Revue passieren zu lassen, so in den 3 Jahren Pandemie. Beim Radio habe ich, glaube ich, die Vokabeln Corona und Lockdown häufiger gesagt als meinen Namen, was bemerkenswert ist, weil wir im Radio sehr oft unseren Namen sagen. Und dann war das von jetzt auf gleich quasi vorbei. Nochmal die Frage, ist das auch in der Kommunalpolitik so oder ist das zwischendurch nochmal, dass man sagt, reden wir nochmal drüber, weil ja auch quasi auf Bundesebene so ein bisschen reflektiert wird?
Wir haben so 2 Ebenen, würde ich sagen. Also klar, wir hatten ja diesen Kita-Schulen, dieses Treffen mit Stefan Kühn, was alle 2 Wochen war. Das lief bis, glaube ich, Mai 22 und dann war das auch vorbei, weil dann sämtliche Maßnahmen im Kita- und Schulbereich weg waren. Und gleichzeitig haben wir aber im Zuge des letzten Jahres eine Debatte darüber gehabt, wie wir sozusagen, wo wir das Gesundheitsamt verorten. Und das fand ich zum Beispiel eine ganz wichtige Debatte, darüber zu gucken, wie kann sozusagen so ein kommunales Pandemie-Management funktionieren? Und wie kann ein kommunales Gesundheitsamt besser aufgestellt sein? Und wie kann man die Themen Umwelt und Gesundheit miteinander verbinden? Weil ich glaube, wenn wir über Pandemien und Pandemieprävention reden, dann müssen wir immer auch über die Frage Umwelt, Klima, Gesundheit reden. Und von dem her, glaube ich, haben wir da eine ganz innovative Lösung gefunden, indem wir das in Wuppertal jetzt einfach so machen. Ich glaube, es hat eine Menge auch aufgewühlt, aber es hat dann dazu geführt, dass wir eben jetzt weiter da nach vorne gehen und uns eben auch gerade diese Fragen, die dann entstehen, Also wie sozusagen können eigentlich Menschen erreicht werden, die eben nicht sofort zur Information kommen? So, und da ist zum Beispiel das Thema Gesundheitskioske, wäre da auch noch mal eins. Solingen hat das. Wuppertal hat das halt noch nicht. Aber das wäre jetzt zum Beispiel für mich oder Prävention im Allgemeinen eben noch mal ein großes Thema.
Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir diese ganze Pandemie mit all ihren Facetten reflektieren und gucken, wie kann das in Zukunft gehen, dann ist ja Corona in dem Sinne nicht vorbei, weil es ja immer noch nachwirkt, auch auf ganz verschiedenen Ebenen, ganz verschiedenen Bereichen. Ich habe eben meine KollegInnen angesprochen, die eben eine ganz wichtige Zeit in ihrem Leben verpasst haben, also alles rund um Abi oder Schulabschluss oder auch Studienbeginn, Ausbildungsbeginn, das kann man denen ja nicht wiederbringen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Kinder, die im Kita, im Schulalter von dieser Pandemie ereilt wurden, die wichtige Sachen von ihren Eltern lernen mussten im Homeschooling, um dieses Wort nochmal zu sagen, was so viele mit Graus verbunden ist. Also es wirkt ja noch vieles nach, und viel muss noch aufgearbeitet werden, um einfach das auch wieder aufzufangen, was in der Zeit einfach verloren ging. Also wie schwierig ist das, auch gerade so Kindern und Jugendlichen zu helfen, die ja so eine prägende Zeit nicht miterlebt haben, damit die quasi die gleichen Chancen haben, ne, die ja vielleicht jetzt in der Grundschule anfangen, weiterführende Schule, Homeschooling hatten und dann aber vielleicht ein gutes Abi machen wollen.
Ja, also wir sehen ja die, also in meinem Hauptamt sehe ich
Genau.
die Kinder, die schon danach kommen. Also wir schulen jetzt gerade die Kinder ein, die 20 geboren wurden. Das sind nicht mehr die Kinder, die irgendwie Lockdown-Maßnahmen quasi in der Kita schon erlebt haben. Also wir sind da schon ja in dem Bereich weiter. Aber wir sehen natürlich immer noch auch durch die auch durch die Digitalisierung und sehen wir halt immer mehr Kinder, die eben auch ihre Defizite haben und wo wir eben noch viel, viel stärker als Politik investieren müssten in Prävention und frühzeitig auch intervenieren müssten, um dann wirklich Bildungschancen zu stärken. Und da habe ich in den letzten Jahren einfach ja sehr viel Frust in mir gehabt, dass halt wir dann doch immer nur so ein Eisberg hatten und dass wir eigentlich gestartet waren, also gerade als Grüne irgendwie mit kein Kind zurücklassen. Also ich weiß nicht, ob sich jemand noch dran erinnert. Irgendwie, und das ist einfach, ja, da müssen wir einfach noch viel, viel mehr Geld rein investieren. Und das ist dann schon auch die Frage, was frustrierend war, dass es einen Zeitraum gab, wo dieses Kita-Schulenthema richtig en vogue war und wo ja, die FDP, die ja sonst irgendwie die letztendlich die Kindergrundsicherung auch mit verhindert hat, ganz immer gesagt haben, Kinder und Jugendliche sind total wichtig. Und letztendlich aber irgendwie ist dann von bei mir so übrig geblieben, waren die denn jetzt so wichtig? Hat sich denn jetzt was verändert? Und da ist eben, da habe ich noch den Eindruck, dass da eigentlich noch mehr gehen würde.
Ich würde auch gerne anknüpfen
Ja, genau.
bei mentaler Gesundheit. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Also für alle Lebensphasen. Also Kinder, Jugendliche hat es sehr getroffen. Geben ja auch die wissenschaftlichen Studien, dass die Rate an psychischen Erkrankungen war schon groß und die ist jetzt teilweise 10, 20, 40% mehr. Das sind ja unglaubliche Zahlen. Und das sind die Kinder, die jetzt in den Schulen, auch durch das sie viel im Homeschooling waren, viel Medienangebote auch etwas mehr genutzt haben, das wissen wir auch alle, als es vielleicht gut wäre und. Und die jetzt in den Schulen Probleme verursachen oder Probleme haben, wo man sich fragen muss, was können wir da, was kann da getan werden, was können wir da anbieten? Das sind viele andere Menschen, die mentale Probleme, die geblieben sind, die da irgendwie da gesagt haben, da ist was nach, da ist was hängen geblieben von dieser Zeit. Ich kann irgendwie nicht mehr, hat mein Leben nicht mehr so aufnehmen können wie vorher. Ich habe auch Existenzängste. Ich war in der vielleicht teilweise nur Halbzeit beschäftigt. Ich wusste nicht, wie ich finanziell mit der Familie klarkomme. Es hat unglaublich viel ausgelöst. Also da gibt es unheimlich viel. Und ja, für uns ist dann auch so die Frage, was kann man in der Prävention tun, um einfach diese Resilienz zu stärken, weil wir haben gerade ganz viele Krisen und das kann eine Corona-Krise sein, können irgendwelche andere Krisen sein und wir haben jetzt auch Weltkrisen und gesellschaftliche Krisen. Und es gab ganz lange nicht so viele Krisen. Das heißt, man hat ein bisschen verlernt, mit Krisen oder Krisensituationen umzugehen. Somit verstärkt das das auch noch. Und dann ist natürlich so die Frage, was kann man anbieten, um die nächste Generation einfach resilienter für Krisen zu machen? Und das kann eine Corona oder ähnliche Krise sein. Aber da gibt es natürlich auch ganz viel andere gerade, was uns allen umtreibt. Ob das jetzt Umwelt ist, gesellschaftlich Krieg. Und das macht ja was mit Menschen. Und diese Belastungen sind gerade, glaube ich, sehr, sehr groß für alle. Und da sollte man, finde ich, sehr, sehr gut drauf gucken, weil das am Ende auch ganz, ganz viele Kosten auf, ne, man sagt dann immer, was kostet das alles? Aber das kostet ja auch in der Zukunft oder jetzt und in der Zukunft ganz, ganz viel, weil die Jugendlichen von heute sind die Erwachsenen der Zukunft, die dann auch Kosten verursachen werden, wenn man da jetzt nichts tut. Und ich glaube, da haben wir einen ganz, ganz großen Auftrag, auch als Gesundheitsamt, darauf hinzuweisen, was sich da alles so tut und auch zu schauen, was können wir mit Akteuren hier in Wuppertal erreichen und was können wir für die Zielgruppen tun.
Ganz, ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Was auch manchmal so ein bisschen kurz kommt, wenn wir auf Corona gucken. Corona ist ja für viele so ein Zeitraum und eine so eine Zäsur. Was Corona aber auch ist, am Ende, Covid ist eine Erkrankung, die viele von uns hatten, die meisten von uns hatten, in unterschiedlicher Ausprägung. Es hat viele sehr schlimm getroffen und es hat vor allem auch viele getroffen, die jetzt noch von dieser Erkrankung, gar nicht von der Zeit an sich unbedingt, sondern von dieser Erkrankung eben betroffen sind durch Langzeitfolgen. Wie guckt das Gesundheitsamt auf diese Menschen? Weil das ist ja auch ein neues Bild. Long-Covid bei weitem noch nicht genug erforscht, dass man überhaupt weiß, wie intensiv ist das? Ist das wirklich für immer? Wie sieht das Krankheitsbild aus? Was kann man tun? Wie guckst du da drauf? Wie gucken die Kollegen da drauf?
Es gibt leider noch gar nicht viel wissenschaftliches Material, weil ich finde, man muss immer auch vorsichtig sein, wie wird man eingestuft oder nicht. Es gibt, die Charité war da, glaube ich, Vorreiter, die haben dann relativ zügig auch gesehen, das ist ernsthaft. Wie unterscheiden wir das von anderen Sachen? Menschen brauchen ja auch Bescheinigungen oder eine Diagnose in dem Sinne. Was unterscheidet das von anderen Diagnosen? Und da ist noch nicht so ganz viel. Also das ist ganz, ganz schwierig im Umgang, weil man ja das natürlich auch irgendwie zusortieren möchte und auch ein Angebot machen will. Es fangen jetzt etliche Reha-Kliniken an, die auch sehen, das ist jetzt was Langfristiges und das bleibt auch so. Und es brauchen Menschen ein spezifisches Angebot. Also ich glaube, da ist auch in der Öffentlichkeit, wird da noch nicht so ganz viel drüber gesprochen, weil noch nicht so ganz viel validiertes Material ist, was man da teilen kann. Aber was wohl gut ist, dass es doch einige Anbieter gibt, die sich jetzt spezialisieren und Angebote machen und es Foren gibt, wo man sich reinbegeben kann, um auch sich mit Selbstgruppen sich auszutauschen mit anderen, die es auch haben, zu sagen, wie geht's dir dabei, was hat dir geholfen, man Sachen weiterleben kann und es da Angebote gibt. Vor allen Dingen die Reha-Kliniken, die sich jetzt spezialisieren oder psychiatrische Kliniken, die auch Angebote machen, weil viele sich natürlich auch total unverstanden gefühlt haben, weil es dann hieß, ja, ist das Long-Covid und wie prekär ist das? Und das vielleicht auch einige von uns Menschen kennen, die wirklich so viele Schritte zurückgemacht haben und auch nicht wissen, ja, wie langfristig hält das noch an und dass eine richtige Zäsur in ihrem Leben ist und die dann da auch das natürlich bewältigen müssen und da Unterstützung brauchen.
Weil da auch Gott sei Dank vielleicht auch dank des Internets es da auch Communities gibt, man stützt sich und obwohl das eine noch nicht valide Datenlage ist, viele ÄrztInnen auch gar nicht wissen, wie gehe ich jetzt damit um, einfach weil es noch sehr neu ist. Das ist ja vor allem auch ganz wichtig. Was wir auch gelernt haben während der Pandemie, ich habe eben so sehr flapsig gesagt, die klatschenden Menschen auf den Balkonen an den Fenstern, was ja am Anfang sicherlich eine nette Geste war, mit Boris Becker wurde es ein Meme und irgendwann war es dann auch vorbei, aber Pflegekräfte standen unter einem enormen Druck. Das war vorher auch so, weil der Fachkräftemangel, den wir jetzt in vielen Branchen benennen, einfach in der Pflege gefühlt immer da war. Wie ist das denn jetzt, wenn wir jetzt gucken auf Krisen dieser Art, also wir kommen wieder in eine Pandemie. Wie ist die Pflege da aufgestellt, Fachkräftemangel? Ist der Job beliebter geworden? Sind ja vielleicht nicht alle Teams so zusammengewachsen wie deins? Wie guckst du da drauf?
Ja, du hast natürlich recht, mehr Lob heißt nicht mehr Lohn. Das ist tatsächlich das. Es war schön zu hören, dass man das gut findet, was die Pflege tut. Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass die Krise eine zusätzliche Belastung war. Wir haben 2020 haben 130.000 Pflegekräfte gefehlt. Im vorstationären Bereich 115.000, was auch zu Problemen während der Pandemie geführt hat. Und wenn man jetzt in die Zukunft reinschaut, das Bundesamt für Statistik hat Anfang letzten Jahres Zahlen, eine Prognose gewagt mit den Zahlen. Es werden in 10 Jahren 250.000 Pflegekräfte fehlen und bis 20, also in 25 Jahren zwischen 280.000 und 680.000 Pflegekräfte. Das sind Zahlen, wo wir auch als Gesellschaft entscheiden müssen, was wollen wir denn eigentlich? Wollen wir jetzt die Pflege, also wollen wir, dass alle gepflegt werden, die alltäglichen Aufgaben erledigt bekommen, oder wollen wir das nicht? Ich behaupte, wenn wir nichts tun und wenn ich jetzt, wie du, an die Bundesebene schaust und guckst, was wird so in den Koalitionsverhandlungen besprochen, dann sehe ich wieder Kinder, Jugendliche, ich sehe keine Pflege als Thema, ich sehe Wirtschaftskraft, ich sehe Migration als Thema, ganz wichtige Themen. Aber wenn ich in die Zukunft reinschaue, dann frage ich mich doch, wer entscheidet nachher, wie gepflegt wird? Macht sie Gesellschaft und macht Geld locker, dass Pflegekräfte in den Bereich reinkommen? Ja? Oder entscheidet die Pflege nachher, wer gepflegt und wer nicht? Der Anteil, der nicht gepflegt wird, muss die Gesellschaft übernehmen. Und das möchte ich doch gerne mal sehen, wenn plötzlich 1,5, 2 Millionen Menschen plötzlich von Angehörigen gepflegt werden. Die können das sicherlich, aber die können nicht mehr Vollzeit arbeiten. Das wird dann nicht mehr funktionieren. Und diese wirtschaftliche Folge, das haben wir noch nicht ganz begriffen, dass das zu ganz anderen Problemen führen wird. Die Zahlen, die ich gerade genannt habe vom Bundesamt für Statistik, wurde auch auf Boden der Einwanderung benannt. Also es wird davon ausgegangen, dass jedes Jahr 250.000 Menschen mehr einwandern als auswandern. Das ist der Boden für diese Zahlen. Ich gehe davon aus, dass das nicht passieren wird, insbesondere in den aktuellen Situationen, wie mit Menschen, die aus dem Ausland gekommen sind, wann auch immer umgegangen wird. Auch das wird ein Riesenproblem werden. Natürlich, also um was Positives zu sagen,
gerne.
Ist ja auch immer wieder, das auch mal ein positives Licht zu sehen. Also positiv ist zu sehen, dass auch mittlerweile im privaten Pflegesektor, also im ambulanten Bereich, seit 2 Jahren Tariflohn gezahlt wird. Das ist sicherlich gut, dass flächendeckend Tarif gezahlt wird. Das heißt, die Leute auskömmlich entlohnt werden. Man muss aber auch feststellen, dass die Arbeitsbedingungen nicht überall besser geworden sind. Ja, ich habe meinen Pflegedienst schon aus der Sicht eines Arbeitnehmers geführt. Also wie möchte ich eigentlich, dass die, wie würde ich gerne, dass die Tour gestaltet wird? Wie wähle ich meine Vorgaben aus als Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer, dass das auch schaffbar ist, um den Druck rauszunehmen? Ich weiß nicht, was man tun kann, um Pflegekräfte zu dem Beruf zu bewegen. Ich glaube, es schreckt einfach diese schlechten Arbeitsbedingungen, die in Teilen noch vorhanden sind, einfach ab. Ja, dass die Leute einfach nicht bereit sind, in einen Bereich zu gehen, die dann auch wieder statistischerweise, wo gesagt wird, mit dem, was da geleistet wird, ist das Lohnniveau immer noch zu niedrig. Dort ist Schichtdienst weiterhin zu leisten. Wir haben die 5-Tage-Woche gehabt. Das ist außergewöhnlich selten. Es ist eher die 5,5-Tage-Woche, 6-Tage-Woche da. Das heißt, ich arbeite 12 Tage durch, Früh-, Spätdienst, Nachtdienst. Und das dann meist mit zu wenig Kollegen. Das ist ja das Problem, was man hat, und fällt einer aus. Ja, wer versorgt den Menschen denn? Das ist ja keine Fabrik, die Schrauben herstellt, wo wir sagen, dann produzieren wir mal 6 Stunden keine Schrauben, sondern der Patient muss versorgt werden, was übrigens auch meine persönliche Angst vor einer Pandemie, dass mir das ganze Team krank wird. Ja, weil ich dann wirklich dachte, wann kommt der Anruf, dass alle krank sind und was tue ich dann? Wenn da gibt es auch kein System, wo man sagt, naja, dann haben wir irgendwo noch Pflegekräfte, die nehmen wir und die können das übernehmen. Die gibt es nicht. Die sind auch nicht vorgesehen in den Einkommen von Pflegediensten, dass man sagt, wir haben hier noch 2 auf Halde und die nehme ich dann mal, die sitzen da und warten darauf, dass man krank wird. Das ist nicht existent. Das ist immer ein schmaler Grat, fand ich in Pandemie eben durch zusätzliche Aufgaben einen schmalen Grat. Und ich sehe tatsächlich für Krisen, wie sie auch aussehen, ob jetzt Pandemie, ob Umweltkatastrophen, die dann vielleicht auch in Summe auftreten oder auch klinische Auseinandersetzungen, sehe ich einfach schwarz in dem Bereich, wenn wir uns dann nicht bewusst werden, dass das einfach, dass die Zahlen so aussehen werden.
Jetzt ist es ja gar nicht so lange her, dass wir in einem Bundestagswahlkampf waren und eine Bundestagswahl hatten. Und korrigiere mich gerne, aber diese ganze Thematik, dass wir einfach Fachkräftemangel haben, kam wenig bis gar nicht vor. Das ist die Frage, ist das einfach, verkauft sich das nicht so gut? Oder hast du die Sorge, dass das eben kein Learning der Politik ist, wenn wir jetzt demnächst vielleicht eine neue Regierung haben, dass die das, wenn sie eine Prioritätenliste haben, jetzt nicht in ihren Top Ten haben,
ja, du gerade beschrieben hast? Ich glaube tatsächlich, das, was im Bundestag passiert ist, hat ja auch was mit Ereignissen im Alltag zu tun. Ja, also ich denke, die Migrationsdebatte ist ja etwas, was auch aufgrund von Anschlägen dann sehr nach oben gehoben wurde. Und das hat schon seine Richtigkeit, dass man darüber diskutiert. Die Art und Weise hat mich aber schon gestört, weil ich finde, man kann auch da in der Reflexion, was haben wir in der Flüchtlingskrise denn gemacht, was ist da passiert, wie wollen wir damit umgehen irgendwie, was haben wir gut gemacht, zur Strecke laufen. Aber wir brauchen Fachkräfte aus dem Ausland. Und so wie ich dann letztlich damit umgehe, war das, finde ich, eines Bundestages nicht würdig. Das muss man ganz klar so sagen. Wenn es eine Partei gibt, die das so auf die Tagesordnung setzt und alle machen mit, also die meisten machen mit, gab ja dann noch Gott sei Dank auch Beispiele, die das anders formuliert haben. Ja, und dann kommt natürlich eine Stagnation der Wirtschaft hinzu, wo natürlich auf Bundesebene auch gesagt wurde, naja, es ist schon ein Thema, Insolvenzen und so, und im Gegensatz zu anderen Volkswirtschaften wachsen wir langsam bis gar nicht mehr. Also das sind alles Themen. Aber Pflege und auch Jugendarbeit, Schulen, das kostet Geld. Und es kostet erstmal nur Geld. Da kriege ich ja nichts raus, wo ich sagen kann, das verkaufe ich jetzt teurer irgendwann später. Das kostet erstmal Geld. Und man braucht sehr viel Vorstellungskraft und Arten, das lange durchzuziehen, damit auch Investitionen irgendwann Früchte tragen. Das muss man einfach ganz so sagen. Und die politische Welt ist leider nicht so, dass dieser Arten durchgehalten wird. Und dann ist plötzlich Thema Migration ganz oben, Thema Wirtschaftswachstum ganz groß und oder auch Aufrüstung, weil eben dann dieses, ja, können wir die nicht mehr hier sehen.
Und Fuhlenraben Bomben haben einfach auch keine Lobby. Und ich glaube, wir haben alle einen Auftrag, für diese, die Stimme zu heben, für diese Gruppen, die eigentlich keine Lobby und oft keine Stimme und die Stimme oft nicht gehört wird. Ne? Also das ist einfach so. Also ich glaube, wir sind alle in dem Bereich, dass wir uns da um diese Gruppen kümmern und sehen, wie wichtig das ist. Und das, ob das jetzt ältere Menschen sind, Kinder, Menschen mit der Behinderung, pflegebedürftige Menschen, die haben nicht die Stimme, die können nicht auf die Straße gehen und sagen, ich setze mich jetzt auch vorne hin und hebe die Hand. Und ich glaube, da haben wir eine Verantwortung, da auf dies laut zu sein und auch in den Kommunen und auch da das einzufordern und zu sagen, wir können nicht immer für andere Themen abstimmen und zu Kosten der vulnerablen Gruppen. Das sollte uns ja alle wichtig sein. Und ich glaube, da haben wir alle eine Verantwortung, da uns stark zu machen und für unsere Themen einzustehen und auch zu sagen, wie wichtig das ist und zu zeigen. Ich meine, Beispiel ist ja Gesundheit. Gut, hat jeder ja in Corona gemerkt, dass das eigentlich das wichtigste Gut ist. So, jetzt sind wir 5 Jahre weiter. Ich höre nicht so viel mehr, obwohl wir da alle ja gesagt haben, ja, es gibt ja nichts Wichtigeres. Und Arbeit ist nicht wichtig, dies nicht wichtig, jenes nicht wichtig. Haben wir da ja alle sogar noch empfunden, uns dann selber als Person. Und 5 Jahre weiter, muss man ja mal ehrlich sagen, ist das doch sehr, sehr weit weggerutscht. Und da kann ich nur sagen, dass wir da eine Verantwortung haben, eine Verpflichtung dafür einzustehen.
Ich würde an der Stelle einen Punkt machen, um gleich genau da weiterzumachen, darauf zu verweisen, dass es was zu essen und zu trinken gibt, da noch Zettel auszufüllen sind und wir vielleicht eine Runde lüften und so, wenn die Uhr richtig geht, vielleicht einfach um voll weitermachen. Ich würde vorschlagen, wir machen weiter. Vielleicht haben Sie ein paar Gedanken gesammelt. Wenn man so einen Snack zu sich nimmt, die durch Blutung ein bisschen angeregt wird, vielleicht kommt dann noch was. Der Austausch war ja auch da. Wir wollen noch ein bisschen weitersprechen. darüber, was wir aus dieser Corona-Pandemie gelernt haben. Und ich hatte ja eben auch noch das kleine Fass Bundestagswahl aufgemacht. Und in diesem Wahlkampf war auch ganz häufig so die Rede von der Spaltung der Gesellschaft. Und ich habe mir auch immer die Frage gestellt, wo sind wir denn gespalten? Wie? Wer ist auf welcher Seite? Wie groß ist der Spalt? Kann man noch drüber hüpfen? Und als wir, Verena, im Vorfeld telefoniert haben, haben wir uns ja gefragt, ob nicht auch diese Pandemiezeit, das, was da vor 5 Jahren losging, schon den ersten großen Riss hervorgerufen hat in der Gesellschaft, der jetzt vielleicht durch andere Krisen, weil wir rutschen ja wirklich von einem ins andere, es überlappt sich, größer geworden ist. Also ist vielleicht, das ist meine These, die Aufgabe für die Zukunft, präventiv vor einer nächsten Krise zu schauen, dass dieser Riss, in welcher Form auch immer, kleiner wird?
Das Problem in der Corona-Krise war ja, dass sozusagen dieses Virus sich sozial überträgt und sozusagen dieses Miteinander sprechen, miteinander am Lagerfeuer sitzen und Dinge ausdiskutieren, dass das eine Zeit lang gar nicht möglich war. Also, dass wir einfach darauf angewiesen waren, in sozialen Medien uns sozusagen soziale Kontakte noch zu holen und wir gar nichts anderes machen konnten. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass die Gesellschaft auseinandergefallen ist. Und dann gleichzeitig waren die sozialen Medien ja drauf aus. Also wenn Sie sich mal Twitter oder jetzt X angucken, dann, um ein Extrembeispiel zu nennen, dann funktioniert das nach einem gewissen Algorithmus. Und da sind bestimmte Themen, die werden dann immer wieder gespielt in Bubbles. Und dann denkt man, oh Gott, irgendwie, also zum Beispiel das Thema, ja, was wir hier besprechen, wie wenn sie das irgendwo in den sozialen Medien posten, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und gleichzeitig, wenn man so mal im Allgemeinen in der Gesamtgesellschaft guckt, dann ist es das vielleicht nicht mehr in der Extremwelt. Also da hat man dann auch manchmal das Gefühl, da ist irgendwas 1:1, was gar nicht 1:1 ist. Also in Wirklichkeit ist es 80:20. Und dann müssen wir einfach sehen, dass wir, ja, ich glaube, es war Anfang 22, als Putin die Ukraine überfallen hat, dass wir sozusagen, als wir die Idee davon hatten, wir könnten wieder mehr soziale Kontakte bekommen und wir könnten wieder die Dinge heilen, die kaputt gegangen sind, haben wir gleich die nächste Krise bekommen und dann nochmal eine drauf. Und ich kann mich erinnern im Finanzausschuss, dass wir ganz lange nicht klar hatten, kommen wir Ende des Jahres 22 in eine Situation, wo wir darüber entscheiden müssen, wer hier in dieser Stadt noch Strom oder Heizung kann. Und auch da haben wir es wieder, wir haben es geschafft. Und letztendlich haben wir da auch wieder No Glory on Prevention gehabt, weil wir nämlich denjenigen, der sozusagen geackert hat bis zum geht nicht mehr, dann plötzlich im Heizungsgesetz derjenige war, der am meisten irgendwie auf die Füße bekommen hat. Und das hat die Gesellschaft dann noch mal weiter auseinandergetrieben. Und ja, also das, und deswegen finde ich ja so Formate wie hier einfach auch total wichtig, dass wir wieder lernen, miteinander zu reden und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und auch immer mit Demokratie bedeutet für mich auch immer davon auszugehen, dass derjenige, der mit mir gerade diskutiert, vielleicht auch Recht haben könnte. Und dazu gehört dann eben auch, dass wir, was, wie du das am Anfang so schön gesagt hast, nicht über wissenschaftliche Fakten diskutieren, sondern dass wir sozusagen über Meinungen und politische Zielkompromisse diskutieren. Und das finde ich halt wichtig.
Mhm. Ja, das war auch ein persönliches Learning von mir während der Pandemie, das auch einfach so auszuhalten auch. Also das kommt wieder das Stichwort Kommunikation, was wir so am Anfang gesprochen haben, dass wir einfach miteinander reden können. Und jeder hat ja absolutes Recht auf Meinung und natürlich auch Gefühle. Und jetzt habe ich nochmal dieses Bild Spaltung der Gesellschaft aufgegriffen. Ich mag es eigentlich gar nicht so gerne. Anne, bei dir ist es aber so, wir haben ja schon geredet, Tal und Kind hat ja eine Community aufgebaut. Das heißt, du hast ja Menschen so versammelt. Und auch Sebastian hat ja gesagt, so im Team ist man zusammengewachsen. Also ich habe das Gefühl, oder wenn ich von mir rede, ich habe, als es da losging mit den Lockdowns, meine Nachbarn kennengelernt, weil ich festgestellt habe, dass die vorerkrankt sind, älter sind, und dann bin ich für die einkaufen gegangen, und teilweise sind da Strukturen gewachsen, die bis heute geblieben sind. Also im Kleinen hat sich ja viel positiv entwickelt. Wie guckst du darauf als jemand, der eine Community geschaffen hat, wenn du sowas hörst, Spaltung der Gesellschaft, die vielleicht während Corona so losgeht?
Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir da als private Person nicht aufhören dürfen, daran zu arbeiten, dass das weiter funktioniert, dass ein Miteinander funktioniert, dass vielleicht auch mal ein über politische Differenzen hinwegblicken funktionieren kann und wichtig ist, um dann auch wieder einen Schritt aufeinander zugehen zu können. Und ja, ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass wir daran immer weiter arbeiten, als Person wirklich bewusst darüber sind, dass es natürlich diese Krisen gibt, die wird es weiterhin geben. Die sind einfach gerade wirklich da und gehören zu unserem Alltag, aber dass wir selber gucken, was können wir denn tun, damit es mir besser geht, meinen Nachbarn besser geht, dieser Stadt besser geht. Was können wir da irgendwie tun und daran gemeinsam irgendwie arbeiten?
Da sind wir wieder bei uns selber, und das ist eine ganz gute Überleitung. Das finde ich ja immer ganz klasse, wenn die Überleitungen zu mir kommen. Ich würde ganz gerne an dem Punkt vielleicht das Gespräch so ein bisschen öffnen, weil ihr und sie habt jetzt gelauscht. Ich habe ja schon zu Anfang gesagt, jeder hat so eine eigene Corona-Geschichte, manche sogar Schicksal, Blick, Meinung. Wenn es hier Fragen oder Anregungen gibt, auch zu eben genau der Frage, was wir aus der Corona-Pandemie gelernt haben, dann gerne her damit. Gerne klassisch, wie in der Schule, Uni, mit Handzeichen, damit ich das auch sehe. Wenn man mich durchdringend anguckt, dann verstehe ich das manchmal nicht so. Also wenn es hier Anregungen gibt, sehr, sehr gerne, dann können wir auch hier vorne das gerne aufgreifen. Ja, da war ein Hähnchen.
Ja, ich würde gerne noch ein Thema ein bisschen erweitern, was Frau Lindchens vorhin angesprochen hat, nämlich dieses, den Menschen, die nicht für sich selber sprechen können, eine Stimme geben. Also mir liegen da besonders die Menschen mit Behinderungen am Herzen. Und weil ich mich da auch politisch in der Landschaftsverwandlung einlasse, da auch für engagiere, und da haben wir ja auch während der Pandemie erstmal festgestellt, so zu Anfang, die hatte man gar nicht auf dem Schirm. Und irgendwann kam dann so, ach ja, die gibt's ja auch noch, ach, das machen wir so wie alt und krank, die bleiben mal schön zu Hause in ihren Heimen, da könnte ja nichts passieren. Dass das für viele Menschen gar keine gute Lösung war, das hat man dann hinterher festgestellt. Und ich nenne jetzt mal als Beispiel auch Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen, die ihre Therapien nicht bekommen konnten und so weiter. Und wir haben, was ja, glaube ich, auch völlig aus dem Blick geraten ist, wir haben diese Triage-Diskussion geführt. Da weiß ich auch, dass sich die Landschaftsverbände da sehr, sehr stark auch eingesetzt haben, dass man das auch mal irgendwo klar haben muss für eine solche Situation. Wie geht man damit um? Ja, wer kann denn überhaupt die Entscheidung treffen? Nach welchen Kriterien kann man Entscheidungen treffen? Wir sind Gott sei Dank nicht in die Situation gekommen, dass wir sie treffen mussten. Aber mein Eindruck ist jetzt auch so, ja, ist ja jetzt vorbei, da muss man da ja auch nicht mehr gegadier. Und das möchte ich einfach noch mal so ein bisschen auch in den Fokus rücken, dass wir gerade eben diese Menschen auch im Blick haben müssen. Und ich weiß, dass also Ängste bei Menschen mit Behinderungen damals auch sehr, sehr groß waren, dass sie eben keine entsprechende medizinische Versorgung eventuell im Falle einer Infektion bekommen würden. Und das darf auf keinen Fall da passen.
Vielen Dank. Ja, vielleicht hier vorne, wenn ich zur Seite gucke, gibt's dazu eine Meinung, Kirsten?
Ich kann selber berichten, weil ich selber damals noch für Einrichtungen für Menschen mit Behinderung zuständig war, Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und ich kann das nur bejahen, dass da viel über einen Kamm geschoren wurde, auch teilweise, ne, dass man, denke ich, auch nochmal genauer differenzieren muss und die Belange der Einzelnen auch nochmal differenzieren muss. Da kann man nicht sagen, Gruppe 1, 2, 3, sondern da auch nochmal genauer zu schauen, was sind denn da am Bedürfnis und was kann ich ermöglichen? Und da auch von dem Schwarz-Weiß dann so ein bisschen wegzukommen und gut zu diskutieren in Gremien, die dann irgendwann eine Entscheidung treffen, beim Max oder Bezirks Regierung zu sagen, okay, was gut funktioniert hat, muss ich dann doch sagen, auch während Corona in der Zeit, im Laufe der Zeit, dass man die Stimmen dann aus der Praxis auch entgegengenommen hat und wo man gemeldet hat, das ist er bei uns, trifft aber nicht zu. Da müssten sie unbedingt den Erlass nochmal ändern, dass das anfangs sehr schwer war, dann ist es einfach nur schwarz-weiß, ist dann halt so. Und dass man da doch mit der Zeit gesehen hat, nein, wir müssen da gut differenzieren und auf den verschiedenen Zielgruppen gucken. Und ich glaube, das können wir ja auch als Gewinn mitnehmen und sagen, das sollte man unbedingt beibehalten, dass man nicht über einen Kamm schert und auch, dass so diese Gruppen gegeneinander ausgespielt wurden, Kinder gegen ältere Menschen, so wer sind da die Besseren und wer hat mehr gelitten und weniger gelitten. Es geht ja gar nicht darum, besser oder weniger, sondern zu schauen, wie können wir jede Gruppe gerecht werden. Und ich glaube, da diese Differenzierung beizubehalten und da auch genau zu gucken und nicht Gießkannenprinzip über alle, Regelung 1, 2, 3 über alle, funktionierte einfach nicht. Und ich glaube da, dass man sich das auch bewusst ist und dass man da zukünftig auch bei den Entscheidungen dann auch so differenziert, dass man den Gruppen gerecht wird, die unterschiedlichsten Gruppen. Ob das jetzt Kinder, Erwachsene, ältere Menschen sind, Menschen mit Behinderung und gerade die Menschen, die sich selber da nicht melden konnten oder ne, eine Stimme haben.
Absolut, da sind wir auch wieder beim Punkt Infrastruktur. Anfangs ging es um Lüftungsmöglichkeiten in Schulen und ich kann mich erinnern, dass damals auch wichtig war oder ein großes Problem war, plötzlich brauchten alle Beatmungsgeräte und die waren natürlich dann auch nicht in jeder Klinik, in jeder Einrichtung vorhanden und dann drohte es, solche Fälle zu geben. Ist man da jetzt auch besser aufgestellt? Wenn ich da von Infrastruktur rede, dann sind wir ja nicht, gucken wir nicht nur auf Wuppertal oder auf Deutschland, sondern das sind ja Geräte, die man überall brauchte. Ist das ein Thema, solche Geräte zu beschaffen? Auch 5 Jahre nach dem ersten Lockdown?
Ich glaube, da muss man auch realistisch sein. Das ist eine finanzielle Frage. Wir wissen alle, wie es um den Krankenhäusern gestellt ist. Natürlich versucht man, einen Standard zu halten. Wir sind da, glaube ich, ziemlich gut dabei. Also im europäischen Umfeld hat man ja auch gesehen, dass Deutschland dann dort noch sehr gut aufgestellt ist. Natürlich gibt es immer da Optimierungspotenzial, aber man muss natürlich auch immer schauen, ja, es muss differenziert werden, was ausgegeben werden kann für alle möglichen Themen. Und da ist natürlich immer wichtig, dann die Experten, finde ich auch, ne, ob bei einer Triage, die auch jetzt in der Notfallmedizin notwendig ist, wenn Leute ankommen, dass man sagt, ja, wer muss dann Ticken länger warten oder wer nicht, dass man da natürlich auch dann eine Expertise als Basis, als Kriterium, also Experten da entscheiden und nicht irgendwelche andere Sachen damit reinrutschen, ne, dass man sagt, wir haben da eine Expertise und wenn man Geräte oder Behandlungen oder Möglichkeiten weniger zur Verfügung hat, dann muss geschaut werden durch einen Experten, der gewisse Kriterien anwendet und nicht, dass man einfach sagt, ach, wer kommt dann da gerade, welche Nase gefällt mir denn da und wie, ne, oder was ist hier politisch gerade los oder wer hat da die höchste Stimme, wer ist da am lautesten. Ich glaube, das ist dann auch wirklich wichtig, dass man dann die Expertise nutzt, die medizinische Expertise, die nach Möglichkeit dann validiert ist, ne, durch validierten Daten aus der Wissenschaft. Ne, so dass man dann auch ein Statement setzt, ein paar Mal, die man in der Entscheidung getroffen hat, dass es für jeden Einzelnen natürlich bitter ist. Am Ende ist natürlich klar, aber wenn man Ressourcen zu verteilen hat, das ist auch in jeder Krise so. Oder Großereignis ist es auch so, dann muss man es tun.
Ja. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass die Daten einfach noch gesammelt werden. Also auch das ist ja noch ein dynamischer Prozess, um eben solche Entscheidungen zu treffen. Auch das ist ja was in die Zukunft auf jeden Fall reinragt und auf jeden Fall noch nachhalt. Gibt's weitere Aspekte?
Von einrätschen. Wir können, müssen ja nicht bei Beatmungsgeräten anfangen, wir können noch für niedrigschwelliger anfangen mit persönlicher Schutzausrüstung. Also ich noch, also wir hatten zu Beginn nicht ausreichend Schutzausrüstung. Und ein Notfallmediziner damals in den Medien sagte ganz richtig, wir können noch sehr viele Briefbetten haben, wenn wir keine Schutzausrüstung haben, dann ist die Versorgung nicht mehr gewährleistet. Also wir reden über Masken, wir reden über Handschuhe. Das war ja auch ein enormer Engpass, wo man einfach sagen muss, haben wir keinen persönlichen Schutzausrüstung, können die Pflegekräfte, Ärzte und wer auch immer mit erkrankten Personen arbeiten, nicht schützen, dann wird diese Person möglicherweise nicht behandelt.
Ich habe neulich mit einer Buchhändlerin gesprochen, die sagte, sie hat irgendwie vergessen, einen Bestseller zu bestellen, wollte ihn aber unbedingt montags im Laden haben, hat übers Wochenende dann von einer anderen Buchhandlung ein paar Exemplare bekommen. Da hat das miteinander sehr gut funktioniert. Das ist natürlich jetzt ein Beispiel weit hergeholt. Aber ist das auch denkbar für die Zukunft, dass man einfach ein bisschen besser miteinander ist, weil wir haben ja gelernt, wenn was gebraucht wird, dann sind ja irgendwie alle gleichzeitig dran.
Naja, also ja, natürlich. Also wir waren eigentlich immer ein größeres Unternehmen, die zentral das bestellt hat, zentral das organisiert haben. Und ich erinnere mich noch, dass ich Bilder gesehen habe aus der Zentrale, wo kistenweise Kartons gelagert wurden, um dann letztendlich die Seniorenresidenz und andere Pflegedienste eben entsprechend auch auszurüsten. Ich denke, dass, was du vorhin sagtest, dass man auch mal vielleicht die Straße nebenan geht und da sich unterstützt, das ist sicherlich eine Möglichkeit, ne? Aber da muss auch, ja, da muss man auch von dazugehen und auch das Konkurrenzdenken mal weglassen.
Mhm. Aber ist das denn tatsächlich verankert, das Denken? Also es klingt jetzt voll schön, wenn man so denkt, ach ja, ich denke mal links und rechts an meine Mitmenschen. Aber ist das was, ein festes Learning, was im Falle des Falles, wenn du jetzt morgen Freitagabend die Info kriegst vom RKI, es wäre jetzt soweit, wo man dann an die anderen denkt?
Ja, sicher. Ja. Also ich glaube, hätte ich nur einen Karton mit 50 Mundschutze, dann würde ich meinen Mundschutz wahrscheinlich so lange benutzen und die 49 andere abgeben, bis der halt kaputt ist oder ich bis neue bekomme. Das ist völlig klar, weil, keine Ahnung, du gehst dann für den Nachbarn einkaufen, du bist vielleicht unerkrankt und dann ist die Frage, wie begegnest du dem, dann brauchst du eine Maske. Beispielsweise. Ne? Also ich denke, das ist schon wichtig. Und auch das Learning muss auch da sein. Und ist auch da gewesen. Ich denke, da haben wir schon aufeinander geachtet.
Ich hab hier auch auf alle Hand gewählt. Ja.
Genau, also zum Letzten noch zu sagen, das Thema Lieferketten sollten wir dabei nicht vergessen, weil ich glaube, eines unserer großen Fehler war, dass wir uns sozusagen komplett von China abhängig gemacht haben, was Schutzausrüstung, Medikamente und so weiter angeben. Und zum Thema Triage, ja, ich habe das auch erlebt, ganz am Anfang. Und das machte es für mich aber auch so notwendig, über Maßnahmen nachzudenken. Weil dann schon die Frage war, wie kommen wir, wenn wir triagieren müssen, wen also sind dann alle gleich viel wert? Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir uns zwischen den Pandemien auch stellen müssen. Wie gehen wir ethisch damit um und was sind uns einzelne Gruppen in der Gesellschaft wert? Und gerade bei Menschen mit Behinderungen ist es natürlich ein Unterschied. Und da ist vielleicht das autistische Kind nochmal anders zu bewerten als das Kind mit Down-Syndrom, weil das Kind mit Down-Syndrom gehört zu den vulnerablen Gruppen, wo die Studienlage relativ klar ist. Und da sind dann andere Sachen im Vordergrund. Und also gerade bei den Schul- und Kinderdiskussionen hatten wir auch immer die Familien, die ihre Kinder dann jahrelang nicht in die Schule geschickt hätten, am liebsten nicht in die Schule geschickt, weil sie immer mit der Gefahr verbunden waren, dass eben diese Kinder ernsthaft erkranken. Also die Schattenfamilien sind da schon auch ein Problem gewesen. Und deswegen müssen wir da immer ganz, ganz genau hingucken. Und ja, und ich finde, deswegen sind natürlich auch Maßnahmen, da muss man einfach auch sehen, wir haben durch die Maßnahmen und das Impfen einfach auch Todesfälle verhindert. Und insofern glaube ich schon, dass wir nochmal in der Feinjustierung gucken müssen beim nächsten Mal, dass wir vielleicht auch andere Wertentscheidungen treffen müssen, wenn sozusagen, wenn wie beim Schweizer Käse etwas gleichwertig ist, dann ist es vielleicht für die Erwachsenen doch auch mal eine Möglichkeit, ins mobile Arbeiten noch stärker zu gehen und weniger bei den Kindern und Jugendlichen die Maßnahmen zu verorten oder noch stärker bei denen zu gucken, irgendwie, wie kann denn der laufende Schulbetrieb laufen? Also, wenn man sich so Evidenzsynthesen anguckt, dann sieht man schon, dass es auch Möglichkeiten gibt, im Schulbetrieb Maßnahmen zu haben. Aber irgendwie, es sind immer auch Wertentscheidungen am Ende des Tages.
Ich mache da mal so ein Eselsohr rein, genau. Ich wollte fragen, ob es noch andere Fragen gibt, dass wir gleich noch mal ein bisschen
öffnen. Du hast jetzt gerade noch mal das Wort Impfen in den Mund genommen und du hattest eben gefragt mit der Spaltung der Gesellschaft noch. Und ich habe schon den Eindruck, dass das Thema Impfen während Corona schon ganz stark auch die Gesellschaft gespalten hat und dass wir da immer noch dran zu kümmern haben. Also ich glaube, der Umgang mit den Menschen, die nicht geimpft waren, war heftig. Und ich nehme mich da gar nicht von aus. Ich arbeite selber in Schule. Und der Umgang im Kollegium mit ungeimpften Personen war heftig. Und da gab es ganz viel, also da gab es nur schwarz und weiß im Prinzip und auch gar nicht mehr eine Unterstellung von, es gab ganz wenigen, denen zugestanden worden ist, sie sind aus einem Grund ungeimpft, sondern sie sind Nazis und Verschwörungsanhänger. Und ich glaube, das hat auf ganz viel in der Gesellschaft gemacht. Und auch mit den Personen, die entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen. Also ich glaube, das war auch wirklich so, nur das ist nach wie vor auch ein Punkt, wo ich sage, ich glaube, das hat schon Gesellschaft gespalten und da sind wir nicht drüber hinweg.
Vielen Dank für den Punkt. Ich würde dich gern direkt zurückfragen, hast du denn das Gefühl, weil du wirkst jetzt sehr reflektiert darüber, hast du denn das Gefühl, wenn du deine Mitmenschen anguckst, dass die Reflexion auch bei anderen stattfindet, dass wenn wir nochmal in so eine Situation kommen, einfach der Umgang dann ein anderer wäre?
Gute Frage. Auch Gefühl sagt eher schwierig. Ist ein Bauchgefühl. Aber genau das ist ja jetzt auch der Punkt, wo wir vielleicht nochmal hingucken können und jetzt gerade nochmal anfangen können, in die Reflexion darüber zu gehen. Wie gesagt, ich will mich davon gar nicht ausnehmen. Ich habe das selber ganz kritisch empfunden, dass KollegInnen entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen. Ich habe das, sage ich ganz ehrlich, als Privileg empfunden, als Lehrkraft, mich schnell impfen lassen zu können. Und dass andere das nicht so empfunden haben, fand ich in der Situation ganz schwierig. Und muss auch, wie gesagt, rückblickend eben sagen, der Umgang damit ist schon ein Fahrtbild, der uns zwar nicht nur bei mir persönlich, sondern gesamtgesellschaftlich betrachtet. Und da müsste man vielleicht wirklich noch mal hingucken. Deshalb kann ich die Frage nicht ganz klar beantworten, sondern ich glaube, da müssten die uns auch auf den Weg machen. Mhm. Dass sie auch Schmerz habt, das zu reflektieren, zu nerven. Da war der Umgang schon.
Und ich glaube, eine Reflexion dieser 5 Jahre ist auch ganz wichtig, weil wir haben, es gab eine Gruppe von Menschen, die eben sich nicht impfen lassen wollten, die das hinterfragt mit den Maßnahmen. Das müssen wir reflektieren, damit diese auch größer gewordene Gruppe irgendwann, wenn wir wieder eine Krise haben, wieder eine Pandemie, auch mögliche Maßnahmen auch mit umsetzen, weil sie sagen, okay, wir haben es reflektiert, wir haben unsere Erfahrung gemacht, das lief ganz gut, das lief nicht so gut unter bestimmten Bedingungen. Ich glaube, das ist der Schlüssel, damit eine nächste Pandemie weiterhin von der breiten Masse der Gesellschaft getragen werden kann. Ja, und da ist natürlich auch die Frage, wie geht man denn in Zukunft mit Menschen um, die sagen, ich stehe eher kritisch oder ich sehe mich nicht als vulnerable Gruppe, die gefährdet ist. Also warum muss ich mich impfen lassen? Ja.
Als du gesprochen hast, habe ich auf jeden Fall im Augenwinkel ein paar Hände gesehen. Gibt's die, also die Hände gibt's noch, aber gibt's die Anregung, Einwürfe noch?
Ich wollte eigentlich jetzt nichts zu impfen sagen, wobei der muss ich dann noch mal erzählen, weil vielleicht manche der oder der andere was auch so gefühlt, so diese erste Impfung nach oben in diesem Impfzentrum für Asyl, und dann kriegst du diese Spritze und dann gehst du in diesen Raum und 15 Minuten warten, hinsetzen und sagen, was passiert? Nee, es passiert nichts. Okay, aber also das war ja schon der enorme Moment für mich zumindest. Aber ich finde, rückblickend betrachtet die viel stärkere und langfristigere Auswirkung, die Corona dort hat, war so die Distanz, so eine gewisse Distanz zu anderen Menschen, die sich, ich habe mal versucht zu überlegen, wo kam denn Gefahr her, so. Zuerst hat er gesagt, das ist da irgendwo in der Zeit in Asien. Boah, na, da haben wir schon ruckzuck, war es in Süddeutschland. Und ich glaube auch insbesondere diese Fernsehbilder aus Italien, die Serbenbilder, diese Mengen an Serben, wir müssen gar nicht über das alles verbrennen. Es waren so Triggermomente, wo da die, okay, ist doch super gefährlich, ne? Was tatsächlich bei mir auch dann so zugeführt hat, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, Fußgängerzone. Und die Leute so rum. Ah, die Frau atmet, ich gehe aber weg. diesen Atem, weil ich Hass hatte. Das Wusste, genau. Also das wieder aus den Gedanken und aus dem Handeln wieder rauszukriegen, das dauert ein bisschen, was echt nicht ein. Haben wir bei uns bei der Arbeit, hatten wir dann eben nur Empfangstische für die Kundinnen und Kunden. Da waren dann zwischendurch dann auch diese Plexiglasscheiben dazwischen und so. Irgendwann hat man der wieder weggenommen, weil ich war es ja nicht spät Abend. Eigentlich protestiert man halt, wir wollen das ganze Patienten und so. Ne? Also man hält sich immer noch so auf Distanz, weil wenn da jemand über den Tisch kommt, quasi so näher kommen, also das wieder rauszufliegen, muss echt schwierig sein. Ne? Na, das abgesehen davon, dass wir ja irgendwie mittlerweile, sogar zwischenzeitlich, 5, 6, 7 verschiedene Biko-Ads auf dem Handy haben, ne? Weil vorher gar nicht, hat ja auch wieder was mit Distanz, schon statt Nähe. Ich glaube, das ist sogar so eine langfristige Geschichte, die ja unser Zusammenleben geändert hat.
Absolut. Also ich weiß nicht, wer betroffen ist. PollenallergikerInnen, die mussten sich ja jedes Mal bei jedem Nieser rechtfertigen. Es ist nur eine Allergie. Und da haben wir auch in der Redaktion festgestellt, dass das so ein bisschen abnimmt. Also man kann wieder niesen und Hustengeräusche machen, ohne dass direkt irgendwie geguckt wird. Aber es ist ein Prozess und wir merken, wir reflektieren uns selber und andere sind da weiter, andere vielleicht nicht. Andere waren vielleicht an einem ganz anderen Punkt, an dem wir jetzt sind. Und das liegt halt auch noch wahrscheinlich vor uns.
Das verdrängen wir aber auch. Also ich sag mal, ich weiß noch, wie wir vor 4 Wochen in irgendeiner Videokonferenz saßen und die beiden Damen vom Gesundheitsamt quasi erzählt haben, dass wir gerade so einen Peak haben von der Influenza-Welle und dass wir kurz davor sind, irgendwie, dass es in den Krankenhäusern eben zu Engpässen kommt. Dass ich so dachte, ich glaube, ich habe es auch geschrieben, denn ja, eigentlich wissen wir ja, was zu tun wäre. Und dass wir aber da ganz lange, also dass ich zum Beispiel, wenn ich Zug fahre über längere Strecken und ich habe wichtige Termine, dann immer noch mal die Maske aus der Tasche hole und sage, okay, jetzt in so einer Situation ziehst du sie einfach vielleicht noch mal auf. Das wäre ja auch so ein Learning irgendwie. Und ja, und ich bin immer noch der Auffassung, dass wir durch das Impfen einfach auch viele, viele Tote verhindert haben. Und insofern würde ich immer fürs Impfen auch werben wollen, weil es einfach eine Möglichkeit ist, sozusagen mit solchen Viren umzugehen. Auch wenn wir gerade jetzt in die USA gucken, dann sehen wir ja auch, was das bedeutet, wenn sozusagen, wenn es da so ein 1:1 gibt und wenn einfach wissenschaftliche Wahrheiten dann in Frage gestellt werden und Hypothesen von sich gegeben. Wir haben gerade über das Thema Autismus gesprochen. Irgendwie, das ist einfach eine Fake News. Und da müssen wir, glaube ich, offensiver auch in das Gespräch wieder gehen. Das, was ich vorhin gesagt habe, irgendwie wirklich auch in die Stadtteile zu gehen und zu versuchen zu überzeugen. Also nicht nur mit. Also was ich auch als extrem unangenehm empfunden habe, war so diese 2G-3G-Regelung, wo wir dann irgendwie mit den Kindern nach unten gegangen sind, weil der Vater nicht geimpft war. Also das fand ich schon eine ganz, ganz schwierige Situation. Und da hätte ich mir, glaube ich, noch mehr Engagement vorher gewünscht, dass wir sozusagen sagen, eben nicht, wir bestrafen dich dafür, dass du nicht geimpft bist, sondern wir versuchen dich weiter davon zu überzeugen, dass eben diese Impfung ganz wichtig ist. Und dass im Vergleich mit dem der Infektion die Wahrscheinlichkeit, dass du langfristig eine Erkrankung davon trägst, eben wesentlich weniger ist. Das nochmal nach vorne zu stellen.
Hier vorne, die war, glaube ich, die erste Meldung und danach direkt die zweite. Gerne.
Also ich würde gerne 3 Aspekte sagen. Sie haben das gerade mit dem Info gesagt. Und ich weiß nicht, ob nicht der eine oder andere Gewinner, dass es kurz bevor Corona gab, die Diskussion um das Mörderschutzgesetz. Ja. Nur wir haben im Gesundheitsamt dann eh darüber diskutiert, wie gehen wir denn jetzt mit den Eltern um, ihre Kinder impfen lassen. Wir haben es jetzt, welches im Kita-Kontext ist, eine, der mit Schulpflicht, was greift eigentlich mehr? Und da ist ja auch immer die Frage gestellt, man sich auf welchen Einsatz habe ich. Ne? Dann nutze ich die Drohszenarien im Sinne von, dann gibt es eine Geldstrafe und was auch immer. Oder gehe ich davon aus, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben und auch einen unterschiedlichen Beratungsanspruch. Und wir haben sehr viel darüber
diskutiert auch mit den Kinderärztinnen und Ärzten, weil die Aufgabe vom Gesundheitsamt dann eben auch nicht nur ist, zu sagen, hier, du bist nicht geimpft, du darfst in die Schule, sondern tatsächlich auch zu gucken, was brauchen denn die Eltern? Und wir haben in der Situation auch eine Mitarbeitende gehabt, die andere kulturelle Familiengeschichten hatten, die zum Beispiel in Russland erlebt haben, dass ihre Angehörigen aufgrund von Impfschäden gestorben sind. Und wenn man sowas erlebt, dann ist man automatisch sensibler. Und wir haben so ein bisschen morgens mal ein Schutzgesetz vorher diskutiert. Und gleichzeitig haben wir selber festgestellt im Gesundheitsamt, dass diese Diskussion ums Impfen und so überrollt, weil man so erleichtert, weil da gibt's auf einmal was. Und wie kann man denn das jetzt nicht wollen? Und das, man ist auf einmal in so einem Kollektiv. Also das aus einem Anfang in der Dynamik war, das ist gut. Wir schaffen das nur zusammen, ob das Verwaltungs-, ob das gesellschaftlich ist, ne, dieses, wir stehen zusammen, diverse ja auch Themen, ob es das Klatschen war oder ob es irgendwelche Slogans war, wo man auch nochmal gesagt hat, wir können das oder Kampagnen, wir können das zusammen schaffen. Es ist immer Gefahr, dass man die Perspektive der Einzelnen verliert, die vielleicht Gründe haben, bei uns nicht können oder vielleicht dann mal Beratungs bedarf, die das nicht können. Und da finde ich, ist es, glaube ich, wichtig, auch zu gucken, das ist eine medizinische starke Intervention und das hat Gründe, warum, ob das eine ethische Betrachtungsweise ist oder ob das eine Betrachtungsweise ist, dass wir ein sehr sehr hochwertiges medizinisches System haben, wo jeder eine freie Wahl hat, was ein hohes Gut ist, dass wir nicht eine Zwangsimpfung machen können, theoretisch, aber dass man darüber auch reflektiert, wann welcher Schutz greift denn wo und wo sich abstrickt jemand. Das andere, das ist bestimmt schon vorhin doch diskutiert worden, aber das ist mir gerade mal das Thema, wenn Menschen mit Gelingerung haben. Es geht sehr viel um das Thema Infektionsschutz und auch um das Thema, wie schütze ich mich ganz konkret dann vor einer Infektion. Aber wir haben ja gerade bei den Kindern zum Beispiel auch gesehen, dass die, dass es nicht reicht, wenn wir nur mit Infektionsschutzperspektiven drauf gucken. Also wir müssen das viel vielfältiger betrachten und zum Beispiel auch, was ist denn mit dem Thema Kinderschutz? Was haben wir denn, das Thema ist gleich wie mit dem Altenheim, was haben wir denn Menschen mit psychischen Erkrankungen, wie gehe ich damit um, wenn ich sowieso weiß, dass jemand eine depressive Erkrankung hat oder der Tendenzen zu Vereinsamung hat. Also dass man solche Aspekte jetzt auch nutzt, um das zu diskutieren, welche Systeme, ob das in nachbarschaftlichen Kontext ist, ob das im Kontext von Ärmern ist, ob das Selbsthilfegruppen sind. Und da gibt es ja ganz viele tolle Beispiele, die sich dann gefunden haben, ob das per WhatsApp-Gruppe oder wie auch immer Nachbarschafts-App, dass man da hinguckt und dass man dann auch in der Struktur guckt, schon alleine wie so ein Krisenstab aufgestellt. Ich habe es erlebt, da war ich ja noch nicht in Wuppertal, wo es total wichtig war, dass du so Jude und Ben zuspielst. Und weil dann war es, aber wer ist der System relevanter Eltern? Das sind nicht unbedingt die Kinderschutzwehr dann hier haben. Wo wir dann einfach gesagt haben, na, kommen wir jetzt mal nicht genau rum, sondern die, wo wir wissen, die werden die Jugend dann betreuen, natürlich kommen die in die Kita. Und wenn es nur gut bei verstehen ist, aber sonst verlieren wir diese Familie. Und dass man dann muss geht. Ne? Wir hatten ja unterschiedliche Wellen und die Phasen an, was man da gerade die Erfahrung auch, was da professionellen Teste tiefer haben, sich die anderen professionellen Akteure zusammenholen und da auch Gesprächsideen findet, was jetzt digital ist oder ob das analog ist, aber dass man da eben nicht ich habe jetzt Infektionsschutz und so machen wir das, sondern es braucht die unterschiedliche Perspektive, ob das die Pflege ist, die rein muss, ob das die soziale Arbeit ist, die rein muss, whatever. Also ich glaube, das ist nochmal total wichtig, ob das jetzt in der Infrastruktur deutlich zu haben, es reicht nicht. Der eine Blick und als letztes, das ist mir tatsächlich noch anmerken, deswegen nicht so total von oben so runde. Ich finde es total wichtig, dass wir auf den unterschiedlichen Ebenen, das ist eine Möglichkeit, das zu besprechen und zu diskutieren, aber ich finde es auch wichtig, Bundesebene die Forderung, dass man da wirklich drauf guckt, weil wir jetzt auch überlegen müssen, was haben denn für eine Infrastruktur, wie ist sie aufgebaut und das darf nicht bei alten anderen Themen, die total wichtig sind. Aber wir haben eine sehr sensible Gesundheit und wir haben trotz allem ein sensibles Gesundheitssystem und ich glaube, es lohnt sich, dass wir das aufarbeiten und anbleiben, gucken, wie können wir das auch wirklich lernen, ne? Und jetzt nicht sagen, oh, jetzt tun wir ein, jetzt fehlen wir schon irgendwie hin, haben wir ja schon mal.
Vielen, vielen Dank, da war viel bei. Gut, dass wir das alles aufnehmen und das nochmal anhören können. Vielen, vielen Dank. Hat auch viele Sachen, die wir besprochen haben, auch so ein bisschen abgebunden und viele Menschen haben genickt, das haben Sie jetzt im Hintergrund nicht gesehen, aber viele haben genickt und scheint auch Zustimmung zu stoßen. Vielen, vielen Dank. Dann nehmen wir auch noch eine Meldung.
Das ist nicht so. Irgendwie gerne mit diesen Themen schon wieder beschäftigt.
Versuch nochmal meine Rückenfrage zu finden. Was ist
tatsächlich nochmal wichtig finde, das ist so ein bisschen das, was du gesagt hast mit den Impfungen und dass das jetzt sagt kam. Und irgendwie hörte sich das für mich dann so an mit, na ja, wir müssen die Leute nur noch mehr abholen, damit sie sich dann impfen lassen. Und ich war absolut auch für die Impfung und hatte wahnsinnige Angst. Und das ist das, was ich mir bei dieser Körperspricke mache, weil ich möchte nie wieder so eine Angst haben und ich möchte nie wieder mich so von Angst leiten lassen. Das war mein Motiv. Und ich erinnere mich auch, da bin ich mir total sicher, dass auch bei der Bundesregierung, und ich bin wirklich, also ich bin ein Fan der Öffentlich-Rechtlichen, ich will das jetzt mich nicht falsch verstanden werden, aber ich bin mir sehr sicher, dass irgendwann auch mal transportiert worden ist, dass die Bundesregierung selbst gesagt hat, na ja, wir müssen eine Strategie finden, die Bevölkerung mitzunehmen und wir müssen so deutlich machen, was passiert ist, weil wir brauchen diese Angst, damit die Leute sich bewegen. Aber ich habe im Nachgang gedacht, dass ich, ja, ich kann mir nicht, ich kann das nicht verifizieren, aber ich habe irgendwie, wurde das, also nicht, dass sie gedacht haben, wir machen euch jetzt unnötig Angst, sondern ja, wir deuten darauf hin, weil wir brauchen die Angst damit, was passiert. So, weil es ist eine beängstigende Situation. So. Aber wie auch immer, bei mir war es wirklich so, dass ich, ne, als ich hatte Autoimmunerkrankung, ich hatte wahnsinnige Angst und ich habe mich freudig impfen lassen, mehrfach. Und ich hatte auch diese Situation, dass ich dachte, wenn ich hier was sagen könnte, würden es alle da haben. Aber im Nachgang muss ich auch sagen, in vielen Gesprächen, es gab Leute, die hatten einen Grund, es nicht zu tun. Und ich finde es so schwierig, wenn da so ein Front geschaffen wird. Ich tue mich total schwer, wenn wir immer sagen, die Gesellschaft ist gespalten. Seitdem das war, ist die Gesellschaft gespalten, weil ich finde, damit schafft man auch eine Realität. Immer wieder, wenn ich in Unterhaltungen gehe, auch mit Leuten, die eine ganz andere Einstellung haben als ich, merke ich, es gibt doch immer viel mehr Gemeinsamkeiten als Differenzen. Das sagt du auch, Anne-Gabe, dass wenn man darüber spricht und man stellt auch fest, es gibt politische Uneinheit. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht im Gespräch bleiben kann. Und ich finde, das ist so wichtig. Ich fände es total, also es gibt bestimmt Menschen, die abgehangen worden sind und die man vielleicht auch in der öffentlichen Diskussion verloren hat und die sich vergraben haben und nie wieder was mit der Gesellschaft zu tun haben wollen. Aber ich glaube, dass es viel wichtiger ist zu gucken, wo Gemeinsamkeiten sind und eventuell akzeptieren zu müssen, dass wir Menschen nicht überzeugen können, dass die Impfung eine gute Sache ist. Und da muss man sich überlegen, was macht man? Weil Wettsterben wäre ja eine schreckliche Konsequenz. So.
Vielen, vielen Dank. Da sind wir wieder beim Punkt Kommunikation. Dazu kann ich auch sagen, als jemand, der beim Radio arbeitet und gerne auch mal rausgeschickt wird für Straßenumfragen. Es muss schnell gehen. Man kann sich die Leute nicht aussuchen. Und selbst da bekomme ich die verschiedenen Leute vors Mikrofon, die dann doch was sagen und man ganz überrascht ist. Man kann mit jedem ins Gespräch kommen. Das merke ich. Und es ist einfach nur die Frage, bei den anderen braucht vielleicht gar keine Argumentation, bei anderen ein bisschen länger, aber ich glaube, wir haben heute das Wort Kommunikation sehr oft gehört und das ist vielleicht so ein Learning, was wir relativ weit oben ansiedeln sollen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Mit Blick auf die Uhr, die da oben ein bisschen nachgeht, würde ich so langsam zum Schluss kommen. Und ich habe ja eingangs auch nach Gefühlen gefragt, wie es so aussah vor 5 Jahren. Vielleicht noch mal kurz, damit wir alle noch mal in der Runde hören. Und fang bei Anne an. Wie ist denn das Gefühl jetzt, wenn du wirst eingeladen, 5 Jahre nach dem ersten Lockdown? Da macht man sich so Gedanken. Wenn du jetzt an diese Zeit denkst, was ist da das vorherrschende Gefühl?
Ganz viele gemischte Gefühle. Die Angst ist bei mir nicht verschwunden, aber ich habe ein Kind bekommen in der Zeit. Wir sind einfach eine Familie geworden. Tal und Kind ist entstanden. Ganz viele tolle Sachen sind mir also auch genau in dieser Zeit passiert, von denen ich jetzt noch viel mehr habe als von Corona, Gott sei Dank. Von daher ist es gar nicht nur so negativ behaftet.
Kirstin, du bist jetzt hier bei uns in Wuppertal im Gesundheitsamt, hast viele Mitarbeitende, die das mitgemacht haben, die auch reflektieren, gucken, was machen wir, wenn es uns nochmal trifft. Wie ist deine Gefühlslage jetzt, wenn du auf die Zukunft guckst und dir überlegst, vielleicht kommt nochmal eine Krise, ich bin jetzt hier in Wuppertal und ich habe dieses Team und wir machen das?
Ja, ich glaube, wir sind auch noch so ein bisschen im Prozess, weil ich glaube, ne, was ab oder abzuschließen kann man es vielleicht nie ganz, aber zumindest irgendwie an Ort, an der Ort und Stelle einen Ort zu geben, dass man sagt, es ist wichtig, darüber zu sprechen und auch bestimmte Verletzungen, die da geschehen sind, oder ne, das war schon eine harte Zeit für die Mitarbeiter, dass man nicht einfach sagt, oh ja, ist vorbei und nach vorne, dass man das, aber dass man auch irgendwie ein bisschen Abschluss finden kann und sagt, wir gucken jetzt nach vorne. Und ich glaube, man kann, habe ich ja so ein paar Sachen schon auch benannt, viele Sachen sind auch positiv und die kann man mitnehmen und das als Anspruch zu sehen, zu sagen, was können wir noch besser machen, wir nutzen das auch, die Power und das, was wir gelernt haben und auch die Lust, was anders zu machen und zu sehen, dass wir auch schnell pragmatisch gute Lösungen finden können und das dann im Alltag umzusetzen. Und ich glaube, der Spirit ist da, man darf nur, muss die Mitarbeiter mitnehmen und da ist der eine ein bisschen schneller und der andere ein bisschen langsamer und ich glaube, das ist dann einfach wichtig, die Leute so zu nehmen, wie sie da gerade stehen und das anzubieten, was sie da benötigen, aber auch den Blick nach vorne zu werfen. Und da müssen wir uns nicht verstecken, glaube ich.
Mhm. Blick nach vorne. Sebastian, welche Gefühlslage haben wir bei dir, wenn du in die Zukunft guckst mit dem, was du in den letzten 5 Jahren, davon vor allem 2020 bis 2023 erlebt hast?
Ja, wie ich das schon vorhin sagte, dass wir alle viel gelernt haben und dass wir festgestellt haben, dass wir trotz eines Personalmangels auch das geschafft haben. Also es bitte dieses Gefühl werde nicht nur die Mitarbeiter haben, sondern auch ich. Und so gucke ich auch in die Zukunft. Sicherlich mit dem Aspekt, was ich auch vorhin gesagt habe, mit dem noch größer werdenden Personalmangel ist die Frage, wie geht denn die Pflege damit um? Was ja nicht heißt, wenn die Krise kommt, dass wir dann sagen, das geht alles nicht mehr, wir machen nichts mehr, sondern wir nehmen trotzdem die Schaufel und wir graben es da trotzdem durch mit einem Optimismus, den wir brauchen, damit wir es überhaupt schaffen.
Verena, wir haben heute viel gesammelt, so ja, an dem, was wir aus der Corona-Pandemie gelernt haben, was wir mitgenommen haben. Du auch als Kommunalpolitikerin, rückblickend zu einer Zeit, wo die Kommunalpolitik ja auch viel gefragt war, vor allem in Sachen Kommunikation, den Menschen das transportieren in den Stadtteilen. Wie geht's dir damit?
Ich glaube, dass wir das nicht nur hier diskutieren sollten, sondern ich bin davon überzeugt, dass wir eine Bearbeitung der Pandemie, ich mag den Begriff Aufarbeitung nicht so gerne, weil das mit Schuld und so zu tun hat. Ich liebe das irgendwie, wenn wir es Bearbeitung nennen, weil ich glaube, dann nimmt es ein bisschen was raus. Aber das ist total wichtig, dass wir da eben auf der Bundesebene auch nochmal eine Kommission bekommen, wie auch immer die dann auszusehen hat. Aber dass wir da auch in die Bearbeitung gehen, weil das ist es halt total wichtig, miteinander darüber zu sprechen. Und ich hatte im Vorfeld der Veranstaltung auch ein paar Bauchschmerzen und Gewissensbisse, wie das hier ablaufen würde. Und merke aber, dass das eigentlich ein ganz gutes Gespräch war zwischen uns hier und auch mit dem Publikum. Und das tut mich dann doch wieder ein bisschen optimistischer einstimmen.
Voll gut. Also wenn das um 8:45 die Emotion ist, dann bin ich mega, mega glücklich und wird dann auch hier den Cut machen und bedanke mich natürlich erstmal bei der Runde für die ganzen Eindrücke, für die Perspektiven, Meinungen und das, was wir so ein bisschen gesammelt haben hier in kleiner Runde. Ich bin eigentlich relativ hoffnungsvoll gestimmt, dass das auch in größeren Runden irgendwie gesammelt wird und dass bestenfalls wir das niemals brauchen, wie mit Versicherungen, aber dass man es einfach im Background hat und weiter im Gespräch bleibt. Wir haben gemerkt, wir sind alle irgendwie zumindest hier in der Runde reflektiert und ich selber musste feststellen, dass Corona nicht mehr so eine große Rolle spielt. Das Wort sage ich in meinem Alltag und im Job eher weniger. Vielleicht sollte man es zwischendurch mal tun, mit seinen Leuten, mit seinen Liebsten sprechen, mit den Nachbarn, die ich jetzt kenne, um einfach gewappnet zu sein. Deswegen auch an Sie und euch vielen Dank für das Interesse. Und ich hoffe, dass wir, wie gesagt, Pandemie, Lockdown nicht nochmal besprechen, aber wenn, gerne in dieser Runde. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Gerne Zettel ausfüllen. Wer noch nicht gemacht hat, Zettel ausfüllen in die Box und das Ganze kann man dann später auch nochmal nachhören, weil da ja viel bei war. Vielen Dank.
Bevor jetzt alle